Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen hier bei der Sprechstunde mit mir, dem Esel, der sich zuerst nennt, und dem viel besseren Menschen, nämlich dem einzigartigen Olli. Hallo!
Ja, hallo, ich bin auch ein Esel. Ich will auch ein Esel sein.
Ich freue mich sehr. Ja, ich würde mal sagen, diese Sprechstunde, wir hatten uns ja was überlegt und es ist ein lachendes und ein weinendes Auge, was dich gerade anschaut, denn wir werden mal das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen, ne?
Tatsächlich, und du sagst das ganz richtig, es sind viele schöne Dinge passiert, es sind aber auch viele nicht so schöne Dinge passiert, aber ich glaube, die schönen Dinge überwiegen.
Echt? Oh, ich habe wieder mit meiner selektiven News-Wahrnehmung echt viel Scheiße zum drüber haten, ablästern oder Kacke finden.
Ja, ist ja kein Problem. Dann bilden wir zwei Pole.
Sehr gut.
So soll das sein.
Ausgezeichnet. Möchtest du gleich starten?
Ja, na, ich habe tatsächlich mehrere Dinge auf dem Schirm. Und du kannst mir mal sagen, womit du lieber starten würdest. Denn ich habe einerseits über das Jahr rausgesucht, was so Schönes passiert ist und was mich besonders gefreut hat und wie sich Dinge so entwickelt haben. Ja. Auf der anderen Seite habe ich aber auch tatsächlich rausgesucht meine absoluten Lieblingsspiele und Filme 2018.
Ach, wunderbar. Das ist an sich ganz interessant, wie man wieder sieht, wie unsere Kommunikation funktioniert. Darauf habe ich mich nämlich gar nicht vorbereitet.
Ich weiß, ich habe das einfach so gemacht. Aber ich glaube,
da geht
viel, viel parallel, glaube ich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich würde aber tatsächlich, ich habe halt einmal so die ganze Welt, einmal so den YouTube-Kosmos, so unsere zweite Welt ja quasi. Ja. Aber wir können super gerne anfangen. Erstmal steigen wir doch ein bisschen leger ein mit Spiele und Filme.
Ja, dann fangen wir doch vielleicht mit dem einfacheren an, nämlich mit den Filmen. Und da habe ich nämlich quasi Top 5 der meiner Lieblingsfilme 2018 und eine Top 3 der Filme, die mir gar nicht gefallen haben. Ich fange mal einfach an mit den Top 5 und du kannst ja gerne mal auch zu allem was dazu sagen. Und zwar habe ich da jetzt...
Ich versuche zu improvisieren, Entschuldigung. Ich versuche einfach so ein paar Sachen, die mir auf jeden Fall gerade einfallen, über die kann ich dann auch nochmal reden.
Ich weiß, zumindest bei einem Film werden wir uns in die Haare kriegen, egal. Es hat jetzt keine spezielle Reihenfolge, ne? Es ist kein Platz 1 oder so, sondern einfach 5 Filme, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Der erste ist natürlich ganz klar Avengers Infinity War. Der ja so gegen Ende des Jahres auch kam, ist gar nicht so alt ist, den haben die meisten Leute noch im Kopf und den fand ich einfach fantastisch gut.
Infinity War war absolut genial, da würde ich gar nicht diskutieren.
Ja, definitiv, und ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf den Nachfolger, um zu wissen, wie geht's weiter, wie lösen sie das ganze Ding auf. Ja. Ich habe einfach so Bock auf den großen Abschluss dieser ganzen Erzählung, worauf das halt seit 15 Jahren hinarbeitet, da habe ich halt wirklich richtig Bock drauf. Und jetzt kommt der Film, wo ich schon sagte, da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen in die Haare kriegen. Und zwar erinnere ich mich, Anfang des Jahres habe ich dir den empfohlen, daraufhin hast du dir den auf Netflix angeschaut, weil der lief gar nicht im Kino, sondern nur auf Netflix.
Oh, ich hab ne Vermutung. Darf ich direkt mal reingrätschen?
Sehr gerne.
Ich glaube, es ist die Auslöschung.
Ja, genau. Es ist Annihilation. Und zwar ein
mit
Film
mit Natalie Portman.
Genau, der krass die Gemüter spaltet, weil ich habe mich mit vielen Leuten drüber unterhalten und ganz, ganz viele Leute sagen so, boah, was eine Grütze. Ich fand den aber wirklich, als ich ihn gesehen habe, ich fand den fantastisch gut.
Naja, ich muss dazu sagen, das habe ich dir ja auch schon gesagt, ich find's immer ganz, ganz, ganz schlimm, wenn Filme eine unfassbare Ouvertüre haben, total eine geniale, glaubwürdige Welt erschaffen, mit in diesem Falle wirklich absolut fantastischen, glaubwürdigen, weiblichen Cast, aber so unfassbar inkonsequent sind, dass sie in den letzten 20 Minuten einfach brutal scheiße sind.
Ja, das Ende hat dich hart beschäftigt, ja, das stimmt.
Das hat mich so derbe enttäuscht, dass ich da wirklich das kann ich dem Film nicht verzeihen. Mhm. Das ist für mich aufgrund der letzten 20 Minuten kein guter Film.
Ach, schade. Ich fand ihn sehr überraschend, vor allem bildlich fand ich ihn sehr überraschend. Ich mochte das ganze Spiel, was sie dort aufgebaut haben in dieser Welt, dass dort nichts irgendwelchen Regeln folgt. Und ich mag es ja, wenn Filme mich überraschen und gegen meine Erwartungen spielen. Und das war bei dem Film einfach der Fall. Ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Szene, wo die vier auf den Stühlen gefesselt sind und dieser Menschenbär dort reinkommt. Alter, da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Auch die in Anführungsstrichen Pflanzenwesen, ne, ja, die vielleicht mal Menschen waren, vielleicht nicht, so dass man da ganz viel Interpretationsspielraum hat, das finde ich grandios.
Das war wirklich cool. Da hättest gerne mehr von haben können. Falls ihr den Film nicht kennt, gibt's auf Netflix, könnt euch anschauen. Auslöschung heißt der. Ich fand ihn super. Genau so ein Tipp ist für mich, den habe ich jetzt, glaube ich, schon allen Leuten in meinem Umfeld gesagt, seitdem ich ihn gesehen habe, ist Hereditary.
Heidi Tighty, ja.
Heidi Tighty, Hopsen Popsen, keiner weiß, wie spricht man das aus. Für mich der beste Horrorfilm tatsächlich 2018, wenn nicht sogar der beste Horrorfilm seit The Conjuring.
Meh.
Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, jedenfalls. Du hast ihn schon gesehen, oder?
Ich habe ihn immer noch nicht gesehen.
Schade, hol das mal unbedingt nach.
Ja, muss ich auch.
Es ist super spannend, wie dieser Film es schafft, eine Atmosphäre zu haben, die nie abnimmt. Also wirklich, das kann ich kenne keinen Film, der das vergleichbar macht. Mhm. Und diese Atmosphäre und diese Spannung aufbaut und in den letzten, es ist so, ich versuche mal eine Metapher zu finden. Dieser Film ist wie ein MG, was anderthalb Stunden lang geladen wird, um dann in den letzten 20 Minuten das komplette Magazin zu verballern. So ungefähr ist dieser Film. Also die letzten 20 Minuten von diesem Film haben mich sowas von durchgerüttelt und ich dachte so, wow, was ist das denn? Richtig heftig. Der nächste Film auf meiner Liste ist fast sogar eigentlich mein Lieblingsfilm 2018 gewesen, ist Ready Player One.
Oh ja, schön.
Ich habe wirklich selten eine so schöne Kinoerfahrung gehabt wie in Ready Player One. Der hat mich nicht nur in meiner kompletten Kindheit irgendwie nostalgisch schwelgen lassen, sondern ich fand den auch sonst ziemlich schön erzählt, hat so richtig schön 80er Jahre typischer Flair, so wie E.T. und so die ganzen Filme hatten. Abgesehen von einigen Logiklöchern, die er natürlich hat und so ein paar Inkonsequenzen, an denen ich mich gestört habe, aber ansonsten fantastisch.
Da muss ich sagen, Ready Player One hat mir zum Beispiel auch unglaublich gut gefallen. Führt keinen Weg dran vorbei. Fand ich absolut fantastisch. Hm. Ist aber für mich so ein Stück weit, ist so ein Safe Call, ne?
Ist es natürlich, weil es einer der großen Filme war, aber
wenn wir gleich so zu meinen Top-Filmen kommen, die ich wirklich genossen habe, wirst du merken, ich habe einfach keinen Anspruch mehr an diese Welt.
Dann sage ich dir noch ganz kurz den letzten.
Ja, bitte.
Und das ist Mission Impossible Fallout.
Oh, lol, den wollte ich auch nennen.
Ach, guck mal.
Siehst du, den fand ich wieder absolut fantastisch.
Ja, ich habe mir erst vor 2 Wochen gesehen, nachdem du mir nämlich erzählt hast, dass wie Henry Cavill aussieht, wenn er boxt, war ich so neugierig, dass ich gedacht habe, gut, gucke ich mir das tatsächlich direkt mal an.
Ja, weil er einfach, das ist so der manliest Box-Style ever in the world, Alter.
Ich muss aber auch sagen, Henry Cavill hatte ich ja bisher nur so als Superman wirklich auf dem Schirm vorher.
Ja, der macht gute Sachen.
Ja, hat mir richtig gut gefallen. Also es spielt wirklich einen guten, ich sag mal jetzt Sidekick für alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Ja. Hat mir wirklich fantastisch gut gefallen in seiner Rolle.
Ich muss sagen, die Mission Impossible Filme sind für mich auch immer so ein Safe Bet, ne? Da machst du nichts falsch und man kann und man muss ja wirklich keine großen Stücke auf Tom Cruise als Scientologe halten. Man kann von dem wirklich halten, was man will, aber er ist und bleibt ein fantastischer Schauspieler.
Bin ich absolut deiner Meinung. Ich liebe die Fallout-Filme, Mission Impossible-Filme. Die sind für mich einfach so Action-Kino, so wie es sein sollte.
Ja. Ja, Action-Kino hat bei mir irgendwie auch das Jahr bestimmt. Ich hatte wirklich dieses Jahr ja viel Arbeit und bei mir war immer schön, wenn ich irgendwie neben den Kindern und neben dem Job wirklich einfach den Kopf ausschalten konnte komplett. Mhm. Und das hat das so ein bisschen geprägt irgendwie, mein Kinojahr. Weil, wie gesagt, Mission Impossible fand ich ganz großartig. Ich habe jetzt tatsächlich geschafft, Aquaman zu gucken, den ich super, super geil finde.
Ja, ich habe auch schon gehört. Ich habe mich schon mit mehreren Leuten unterhalten, die alle gesagt haben, hat sie sehr positiv überrascht.
Ja, ich bin ja ein riesen Jason Momoa-Fan. Mhm. Jedem zum Beispiel, der die Serie mit ihm noch nicht gesehen hat. Hier, ach Mann, ich und Namen. Hilf mir mal.
Ich komme tatsächlich
nicht hier drauf. Hier im Norden Amerikas, kanadische Grenze, alle bringen sich gegenseitig um. Es geht um Fälle, viel Geld, Intrigen, total geiles Ding, läuft auf Netflix. Ich komme nicht auf den Namen.
Aber Haus des Geldes nicht, ne?
Nein, um Gottes Willen. Wie gesagt, Jason Momoa in der Hauptrolle, absolut genial. Jetzt allerdings ist es mir doch so peinlich, dass ich unbedingt nochmal nachschauen muss. Das kann ja nicht sein. Das Problem ist, Netflix startet bei mir gerade auf dem Handy und ich hab's immer noch nicht. Ich komme immer noch nicht drauf.
Dann erzähle ich dir
Frontier.
Ach, Frontier.
Ah Gott, okay. Ich hab's rausgefunden, bevor die App offen war. Gut,
mein Gehirn ist doch noch nicht ganz kaputt. Hab ich nicht gesehen.
Frontier sollte man unbedingt gucken.
Okay.
Ansonsten hat mich dieses Jahr sehr beeindruckt BlacKkKlansman.
BlacKkKlansman, ja, habe ich leider noch nicht gesehen.
Also BlacKkKlansman unbedingt angucken, absolut fantastisch, kann ich wirklich nur empfehlen. Zum Gehirnabschalten auch ganz nett, die Equalizer 2, ne, ist halt ja, immer ja, du, cooler Typ, der Leute haut.
Seit Man Under Fire geht ja jeder Film mit Denzel Washington diese Richtung hat, kann man sich ja alle angucken, finde ich alle spannend.
Ich wollte gerade sagen, ja, Denzel Washington, ne, ich bin King Kong. Mit dem geht immer alles.
Ja.
Ansonsten muss ich sagen, ich überlege gerade, was ich denn dieses Jahr noch so hatte. Wie gesagt, du erwischst mich ja so ein bisschen auf unbevorbereitetem Fuße.
Das stimmt. Das ist so, so ist das hier in unserer Sprechstunde. Hier wird
sich nicht vorbereitet. Ich war tatsächlich, naja, ein bisschen schon, aber ich habe mich halt in eine andere Richtung vorbereitet. Weißt du, von welchem Film ich enttäuscht war? Von Red Sparrow.
Oh.
Und jetzt kommt, jetzt kann ich mich gleich wieder mit der nächsten, nachdem ich mich ja schon mit der Trans-Community angelegt habe, die mich jetzt alle hassen und sagen, ich wäre AfD-Mitglied, nur weil ich Fragen gestellt habe, mit dem Sport.
Mhm.
Das war so geil, ich lade das Video hoch und sag original zu Olli, jetzt ist es Zeit, meine Karriere zu beenden, das Internet stimmt. Nimmt mich gleich auseinander.
Genau so passiert.
Und dann wurde ich auch sofort, nur weil ich wirklich Fragen habe und weil ich in dem Thema nicht so drinstecke, wurde ich direkt als AfD-nah und transfeindlich deklariert auf Twitter, wo ich mir schon dachte, okay, geil, eure Community will also auf jeden Fall nicht, dass man sich mit ihr auseinandersetzt, wenn man Fragen hat, sondern man muss von vornherein alles perfekt wissen. Fickt euch.
So
dann leck mich halt am Arsch. Aber ich mache mir gleich noch mehr Feinde, denn ich war von Red Sparrow so enttäuscht, weil die Trailer mir suggeriert haben, ich sehe Jennifer beim Schnackseln.
Und das ist nicht
richtig. Nee, das ist nicht so passiert, wie ich es mir gewünscht hätte, sagen wir es mal so.
Dabei, aber wenn du Jennifer beim Schnackseln sehen willst, das ist doch alles im Internet schon.
Ja, aber ich meine jetzt auf eine gute und faire Art und Weise, weil sie hat ja persönlich, sie hat da selber sich ja für diese expliziteren Szenen tatsächlich entschieden, weil sie sagte, dann bin ich wenigstens diejenige, die Kontrolle darüber hat, wer wann wie meinen Körper sieht.
So ist es.
Was ich einen geilen Schritt fand.
Ja, muss man sagen.
Ihr hättet mir bloß nur ein bisschen, als Lüstling hätte ich mir nur ein bisschen mehr Mut gewünscht.
Ein bisschen mehr von der Lorenz.
Ich muss tatsächlich sagen, ein Film, für den man mich geißeln wird als Kinokenner und Kinoliebhaber, ist wahrscheinlich Rampage. Aber
ja.
Ich gucke ja alles mit Dwayne The Rock Johnson.
Wie dieser Mann es schafft, 20 Filme im Monat zu machen, ist der absolute Wahnsinn.
Der Typ, Alter, ich habe so eine Ehrfurcht vor dem Mann. Ich finde den so unglaublich cool.
Auf jeden Fall.
Nee, ansonsten sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Sachen, die mir so wirklich im Gedächtnis hängen geblieben sind. Okay. Solo war okay.
Da wollte ich gerade sagen, der ist in meiner Top 3 der miesesten Filme dieses Jahr.
Ja, A Quiet Place war okay. A Star Is Born hat mich jetzt nicht so umgehauen wie den Rest der Welt. Black Panther war einfach scheiße.
Den habe ich bis heute noch nicht gesehen.
Ich finde den mega kacke.
Wie fandst du Halloween?
Den neuen habe ich noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht gesehen? Schade.
Nee.
Ist ja witzig.
Da, als es darum ging, den sich genauer zu betrachten, lag ich mit einem kaputten Knie flach.
Ah, stimmt, das war das, ja.
In der Tat.
Ich fand ihn leider, ich muss wirklich sagen, leider super schwach. Ich fand die Prämisse, die der Film schaffen wollte, unfassbar interessant. Ja, damit haben sie mich sofort gehuckt, so dass sie jetzt das Spiel umdrehen will. Dachte ich so, wow, das wird richtig cool. Ja,
weil das so ein Kevin allein zu Hause Home Defense Movie doch sein sollte, ne?
Ja, quasi schon. Und der hat mich einfach in allen Aspekten so dermaßen enttäuscht und fährt für mich eines der unlogischsten und schwächsten Enden in einem Film überhaupt auf. Also ich saß im Kino und ich war wirklich sauer, weil ich mir gedacht habe, dieser Film hatte so viel Potenzial und hat es so heftig in den Sand gesetzt und vor allem was mich noch viel mehr ärgert, ist, dass es so viele Leute gibt, die das total gefeiert haben. Die gesagt haben, wow, was für ein Film. Und ich denke mir so, in welchem Kinofilm warst du denn?
Ja, ich fand den auch nicht so geil. Obwohl der Urst den ja sogar auch cool fand.
Ja, ne, das hatte mich auch gewundert. Der dritte Film.
Also ganz kurz für unsere Zuhörer zur Erklärung. Ihr könnt gerne mal auf YouTube suchen nach Urst, der Typ. Der macht meiner Meinung nach die besten Filmkritiken auf YouTube. Mit Abstand.
Kann man sich auf jeden Fall geben. Der dritte Film in meiner Liste, den habe ich tatsächlich erst die Tage gesehen. Und er macht im Internet jetzt gerade auch so ein bisschen die Runde, weil er relativ neu ist. Heißt Bird Box.
Ach so, das ist doch auch so ein Netflix- oder Amazon-Exclusive-Ding, ne?
Genau, da geht es, ist ähnlich wie The Quiet Place, hat die Prämisse, dass irgendwelche Wesen die Erde bevölkern. Und wenn du halt deine Augen nutzt, also guckst, dann befallen sie dich und du kriegst Visionen und bringst dich selber um. Und deswegen gehen jetzt alle blind durchs Leben. An sich mag ich solche Prämissen ja immer. Fand's in The Quiet Place auch.
Ein bisschen wie damals der Film mit Mark Wahlberg, wo die Pflanzen sich an den Menschen rächen und sich alle umbringen.
Der Film war schlimm.
der war auch so kacke.
Mies. Aber Bird Box hat mir überhaupt nicht gefallen. Aufgrund der Tatsache, weil es wieder mal dumme Kinder in einem Horrorfilm gibt, was mich immer super anpisst. Und einfach, weil diese ganze Prämisse nicht so cool ausgespielt wird, was man damit hätte machen können. Also ich fand ihn auch irgendwie langweilig, muss ich sagen. Hat mir nicht gut gefallen.
Da muss ich sagen, bei A Quiet Place war ich sehr positiv davon überrascht. A, wie cool das Baby ist.
Ja, das stimmt.
B, wie cool die Tochter ist.
Ja.
Und C, dass das dumme Kind direkt am Anfang stirbt.
Und das war der einzige Grund, warum ich A Quiet Place so sehr gefeiert habe, weil die genau das gemacht haben, was ich von einem Horrorfilm will, nämlich reell bleiben, ne?
Ja, ja.
Und nicht Kinder tun völlig dumme Dinge und bringen damit alle Leute in Gefahr. Weil wenn das so ein Kind ist, dann hätten die es gar nicht bis dahin geschafft. Und das fand ich bei The Quiet Place, fand ich das sehr, sehr cool, dass da direkt mal am Anfang klar gemacht wird, so nicht.
Ja, genau, das fand ich auch sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, welche Filme mich richtig abgefuckt haben, weil ich sie so übel scheiße fand. Ich habe noch einen guten vergessen übrigens.
Oh, welchen?
Ich fand, ein ganz kurzer Einschub, ich fand Deadpool 2 natürlich fantastisch.
Leider lange nicht so gut wie den ersten, muss ich sagen.
Hat mir trotzdem gut gefallen. Ich finde Cable total cool.
Ja, ja, Cable war mega.
Ich fand Deadpool 2 absolut mega. Aber von welchen Filmen ich unfassbar enttäuscht war, waren wirklich Black Panther. Ich habe mich auf den total gefreut. Und nein, Black Panther ist nicht der neue schwarze Jesus. Und ja, es gab auch schon vorher schwarze Superhelden. Leckt mich alle am Arsch. Und wenn, der coolste bleibt eh Spawn.
Ich sag nur Meteor Man.
Spawn, Alter, Spawn. Wie können Leute Black Panther irgendwo online zelebrieren als den krassesten schwarzen Superhero ever? Und dann Dark Horse Comics, Leute.
Ja,
Spawn.
Das stimmt.
Leckt mich alle mal fett. Der wirklich, also ich bin ja wirklich extrem Spawn-Fan, aber Spawn, Leute. Wer das nicht kennt, bitte.
Falls du es noch nicht gesagt hast, Spawn.
Spawn.
Ach, nee, klasse.
Was reimt sich auf Spawn? Nix. Aber Jurassic World fand ich auch scheiße.
Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht.
Das gefallene Königreich, oder wie der hieß, 2018, den fand ich richtig Grütze.
Ja, das ist so die Blaupause für hirnloses Hollywood-Blockbuster-Geballer.
Den kriegst du auch mit Olle Chris Pratt nicht gerettet.
Nee, das stimmt.
Und dann geht's gleich weiter. Es gibt so ein paar Action-Movie-Heroes, die ich immer gerne gucke, unter anderem auch Jason Statham, der in einem Film drin war, wo ich mir denke, okay, Jason Statham, Action und ein Riesenhai, da kann nichts schief gehen. Weil dieses Jahr kam ja Meg.
Ja.
Ja. Megalodon. Und ey, Alter, was ist denn das für eine peinliche Chose gewesen? Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee.
Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Also A, jetzt mal ohne Spaß. Die Special Effects sehen vielleicht 30% besser aus als bei Sharknado.
Oh, ja.
Das ist nicht gut.
Nö, definitiv nicht, aber vielleicht unterhaltsam.
Also nee, leider auch nicht, weil der Rest vom Film sieht dafür zu gut aus. Und du siehst, es soll kein Trash sein, sondern es ist ernst gemeint. Aber Halleluja, da hätte man echt ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen für die Special Effects.
Ja, schade.
Statt nur für Jason Statham. Aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, was mich am meisten abgefuckt hat, ist, ich hasse das, wenn die in einem Film Proportionen nicht gebacken kriegen. Weil einmal, also ich weiß, es gab zwei Haie, trotzdem war ganz klar im Fokus, einmal ist der Hai so groß, dass ein ungefähr, ich sag mal, 1,20 Meter großes Kind steht in einer Szene, wo der Hai in so einen gläsernen Gang beißt. Und da siehst du, so ein Zahn allein von ihm ist also ungefähr 30 bis 40 Zentimeter.
Mhm.
Ja, ein Zahn. So, dann in einer anderen Szene verschluckt er einen ganzen Haikäfig fast, um dann wiederum in einer anderen Szene nur so halb so groß zu sein wie ein Boot. Und weißt du, sie haben nonstop die Proportionen verkackt.
Hm.
In gefühlt jeder Einstellung.
Kann ich mir also klemmen, sagst du?
Naja, wenn du ihn irgendwo kostenlos kriegst, kannst du ihn dir mal geben.
Okay, alles klar.
Aber sonst auf keinen Fall. Solo, wie gesagt, war ich auch kein großer Fan von. Nee. Ist für mich aber so ein Film, der geht bei mir in die Okay-Riege.
Echt? Nee, ich fand den furchtbar. Ich saß im Kino und hab mir gedacht, was habt ihr denn da gemacht, bitte? Also, wieder mal eine unnötige Liebesgeschichte reingepackt, besetzt mit Schauspielern, die jetzt gerade gehypt sind. Ich mochte ihn als Han Solo sehr. Also
ich sag ja nur, es geht für mich in die Okay-Riege. Ja. Ich hate den Film jetzt echt nicht zu Tode, wirklich nicht.
Aber er ist halt so irrelevant, fand ich. Ne? Also, na.
Das mag sein. Und weißt du, von welchem Film ich wirklich enttäuscht war, obwohl sie die beste Schauspielerin für die Rolle aller Zeiten ist?
Nee.
Tomb Raider.
Ah ja, okay, die gebe ich mir halt schon seit Angelina Jolie nicht mehr, die Filme.
Also, habe ich immer gemacht. Ich finde auch, wie heißt sie nochmal? Alicia Wakanda?
Ja, ich glaube.
Oder habe ich das jetzt verwechselt, weil Wakanda das Land aus Black Panther ist?
Ja, aber so ähnlich heißt sie. Ich glaube, jeder weiß, wen du meinst.
Wakanda?
Wakanda, ich glaube, ja.
Ja, auf jeden Fall. Die aktuelle Lara Croft-Schauspielerin ist meiner Meinung nach die beste, die sie für die Rolle jemals gecastet haben. Mhm. Gerade im Zusammenhang mit dem Reboot des Franchise. Mhm. Nichtsdestotrotz war der Film so ein hanebüchender Quatsch, ja, mit dem schwächlichsten Bösewicht, ja, aber nur weil er wirklich ein Wicht ist und mit diesem in Anführungsstrichen Fluch, der dann irgendwelche Pilzsporen oder was das waren am Ende und ihrem Vater und oh Gott, Alter, ein an den Haaren herbeigezogener Mist.
Und das ist das Problem, was ich oft mit Filmen hab, wenn sie so anfangen, so Riesenfässer aufzumachen. Es geht dann immer nur noch darum, Lara Croft muss die ganze Welt retten. Und ich denke mir so, warum erzählt ihr nicht eine kleine Geschichte? Warum reicht es nicht, dass es um, weiß ich nicht, genau, einen kleinen
Schatz
geht?
Warum kann sie nicht wie bei India? So? Warum kann sie nicht wie Indy Nazis bekämpfen und einen heiligen Gral suchen?
Richtig, da wird zwar, ja, da wird die Weltordnung nicht direkt bedroht, sondern nur indirekt, so, haha, indirekt.
Fantastisch, 10 Punkte.
Aber ich mag das halt überhaupt nicht, wenn Filme immer gleich so alles entmystifizieren und dann geht's auf jeden Fall immer gleich darum, die Welt zu retten.
Na, ich finde vor allen Dingen viel krasser und ganz doll schade, dass sie an dem Film, also abgesehen davon, dass wirklich viele Charaktere in dem Film so ein Bullshit waren, aber ich finde total schade, dass in dem Film nichts mystisch bleiben durfte.
Ja, das wird alles.
Das verstehe ich nicht. Ich meine, Tomb Raider am Anfang, und also ganz ehrlich, Tomb Raider war mal eine Serie, da ging es plötzlich, da gab es riesen Fleischklops-Zombies als Endgegner und Dinosaurier und hast du nicht gesehen? Ja, ey, der erste Teil hat mich völlig fertig gemacht. War das der erste oder der zweite am Ende mit diesem riesigen Dämon-Vieh, was nur auf den Händen immer gelaufen ist?
Da fragst du mich jetzt was, wie gesagt, ich habe sie nicht gesehen.
Ich glaube, es war der erste oder der zweite, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, sowas Mystisches braucht die Serie wieder. Und ich hoffe wirklich, dass sie mit ihr nochmal einen Film machen, der da ein bisschen sich mehr traut.
Ja.
Ich hätte schon Bock drauf.
Ja, ich mag es halt, wenn Filme mich zum Mitdenken anregen, vielleicht auch mal so den einen oder anderen Red Herring einstreuen und irgendwelche Fässer aufmachen, die nicht geschlossen werden. Das mag ich immer sehr gerne. Habe ich in solchen Filmen halt überhaupt nicht und deswegen habe ich aufgehört, mir das halt schon zu geben. Aber lass uns doch mal von dem Unterhaltungsmedium Film
zum viel besseren Unterhaltungsmedium Spiele übergehen.
Genau, ich habe nämlich, oh Gott, ich habe jetzt schon Angst, eine sehr viel längere Liste, aber die können wir relativ schnell durchgehen, denke ich mal, von Spielen, die mich dieses Jahr halt wirklich, wirklich, wirklich begeistert haben.
Okay.
Denn witzigerweise war 2018 endlich mal wieder ein Jahr, wo ich ein bisschen mehr zum Zocken gekommen bin. Und es meiner Meinung nach auch wieder richtig tolle Spiele gab. Das war 2017, gab es da gar nicht so viel für mich persönlich jetzt.
Mhm.
Und zwar habe ich da klar.
Fangen wir mit den guten an, ja?
Ja, also schlechte habe ich gar nicht aufgelistet tatsächlich.
Ah, okay. Wollen wir abwechseln?
Ja, können wir gerne machen.
Nice.
Dann fang du mal an.
Ach so, dann nehme ich was Unverfängliches und fange an mit. Oh ja, doch, nee, warte, ich nehme was Kontroverses. Ich fange nämlich an mit Battlefield 5.
Ja, kontrovers, ich verstehe, was du meinst.
Ja, kontrovers, weil die Leute sich so abgefuckt haben und ich mir immer denke, ey, chillt doch alle mal eure Homebase und entspannt mal eure Gesichter, wirklich, weil es ist einfach mal ein Spiel. Und ich muss sagen, Battlefield 5 macht mir im Multiplayer so viel Spaß wie lange kein Shooter mehr.
Gebe ich dir insofern recht, wenn es nicht um Solo-Multiplayer geht, sondern tatsächlich um Multiplayer, wie er sein sollte, nämlich man spielt in der Gruppe mit Freunden. Dann
das ist ein Solo-Multi. Ach so, wenn du alleine zockst.
Wenn du alleine Multiplayer zockst, genau.
Naja, macht mir auch Spaß tatsächlich, weil das funktioniert aktuell bei der Battlefield 5 Community, zumindest immer wenn ich zocke, ganz gut.
Mhm. Aber
du hast schon recht.
Macht mehr deutlich mehr Spaß im Squad, ne?
Ey, fantastisch. Es macht so Laune. Spaß. Ich hab so, ey, und der Sound und die Grafik.
Ist sehr brachial. Ja. Das ist wirklich ein tolles,
tolles Erlebnis. Ich find's absolut genial. Es macht so Spaß.
Stimme ich mit ein, fand ich wirklich ein schönes Multiplayer-Spiel. Ähnlich wie Monster Hunter World, muss ich sagen.
Ja, Monster Hunter World, absolut cool. Ist das gerade Foreshadowing?
Nö, habe ich auf meiner Liste drauf, definitiv, aber ich dachte,
Ich dachte, weil wir das reinschmeißen. Ja.
Monster Hunter World werden wir auch jetzt im kommenden Jahr im Livestream alle zusammen im Squad spielen.
Genau, als so Gruppenprojekt. Genau. Obwohl das ja nicht so ganz einfach ist, ne? Du kannst ja nicht jede Mission miteinander spielen und so, und genau, dann muss man die irgendwie zusammen starten. Aber wir finden da schon ein Workaround und wir werden euch mitnehmen durch Monster Hunter World.
So ist es.
Damasch, Damasch.
Damasch, Damasch. Ach, großartiger Song von Trent mal wieder. Muss ja, ich Mann. Einfach mal so sagen. Ansonsten, ein Spiel, was mich auch sehr begeistert hat, ein kleines Indie-Spiel, war The Messenger. Da brauche ich aber auch gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte das im Livestream gespielt. Ich glaube, die meisten von euch, die da zugeschaut haben, wissen, worum es geht. Fantastischer Soundtrack, tolles Spiel, so ein bisschen im Stile von Ninja Gaiden. Mm-hmm. Fand ich ein schönes Indie-Projekt. Nice. Aber, und da hake ich gleich mal mit ein, eins meiner absoluten Highlights war auch Call of Cthulhu mit dir zusammen zu spielen.
Boah, ich fasse nicht, dass du das jetzt mir weggenommen hast als Erwähnung.
Ah, du wolltest es auch sagen, okay.
Natürlich. Hätte mir das bis ganz zum Schluss aufgehoben, weil ich darüber wirklich ganz gerne was sagen würde.
Ja, okay, gut. Dann heben wir uns das auch bis zum Schluss auf. Dann gehe ich dann nämlich auf das zweite Spiel, was mir super viel Spaß gemacht hat, mit dir zusammen zu spielen, nämlich Way Out. Was seit
wirklich... Was wir immer noch nicht zu Ende gespielt haben.
Immer noch nicht zu Ende gespielt haben. Wir müssen wahrscheinlich einfach nochmal von vorne anfangen.
Nein, müssen wir nicht, wirklich. Wir fangen nochmal an.
Ja, ich weiß nicht,
vielleicht... Quatsch, nein, wir steigen ein.
Vielleicht schnappen wir uns die Controller und machen das einfach mittwochs in unseren Gummo-Streams nochmal,
nachdem wir Yakuza fertig haben. Wenn wir Yakuza durch haben, spielen wir danach schnell in ein oder zwei Sessions, spielen wir Get Out, Way Out, Out.
War für mich tatsächlich eines der überraschendsten und seit lange mal wieder spannendsten Koop-Spiele überhaupt.
Ja, also würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich.
Mhm. ja. Willst du, soll ich?
Ja, ich hätte noch.
Ja, ich habe auch reichlich.
Ich habe so ein paar Spiele, die mir großen Spaß gemacht haben, die gar nicht weiter Erklärungen bedarfen, weil ich sie einfach toll fand. Das war zum Beispiel The Banner Saga 3. Mhm, ich gar nicht, glaube ich, bin der Einzige, der das spielt.
Nö, auf der Switch wird das viel gespielt.
Ja, ja, aber von uns jetzt aus der Crew.
Ach so, das stimmt, ja, da hast du recht.
Ja, ja. Ich meine, über God of War müssen wir nicht reden. Fantastischer Soundtrack, absolut.
Müssen wir reden.
Ich fand das super.
Müssen wir reden, okay, weil es mein absolutes Lieblingsspiel 2018 war.
Ah, dann go.
Ich war lange nicht mehr so. Also die meisten Leute, die mich kennen, wissen, ich spiele selten Spiele durch. Ich habe so ein Problem. Dafür gibt's sogar tatsächlich eine wissenschaftliche Bezeichnung, dass ich Spiele, die ich besonders gerne mag, nicht durchspiele. Und das ist ganz, ganz seltsam. Kann ich mir bis heute nicht erklären, warum das so ist. Aber es gibt ganz, ganz viele Spiele, die ich bis kurz vor Ende spiele und dann nicht zu Ende bringe. Bei God of War war das tatsächlich aber mal nicht der Fall, weil mir God of War so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und das ist dann ganz, ganz selten, dass ich es wirklich, also komplett durchgespielt habe. Auch wirklich alle Challenges gemacht habe, die da drin sind. Ich fand, das war eines der besten Spiele in den letzten 10 Jahren mit großem Abstand.
Ja. Ja, doch. Es war schon ein fantastisches Spiel. Also es erfindet halt das Rad nicht neu.
Also das God of War Rad hat's neu erfunden.
Ja, das auf jeden Fall, aber
ich finde auch tatsächlich
jetzt das Action Adventure Rad nicht neu. Es ist super.
Das nicht, wobei es hieft es noch mal auf eine höhere Stufe, weil ich fand, es war erzählerisch einfach top, weil du das Zusammenspiel zwischen dir und dem Jungen, das habe ich so vorher in einem Videospiel noch nicht gehabt, und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich halt auch mit den Charakteren auf einer Ebene mitgefiebert habe, die ich so vorher auch noch nicht hatte.
Ja.
Also
ja,
ich war okay. Wirklich sehr, sehr investiert in die beiden.
Da gehe ich mit.
Und da muss ich sagen, da haben sie das Rad schon für mich ja nicht neu erfunden, aber sie haben es definitiv runder gemacht.
Sie haben es besser gemacht. Lauf leichter.
Definitiv.
Ich muss sagen, ich hatte noch ein kleines persönliches Highlight, weil ich aber großer Fan der Serie bin und ich das endlich auf der Switch spielen konnte. Und zwar Valkyria Chronicles 4. Da muss ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Das erfindet das Valkyria-Rad eben auch nicht neu, aber es ist einfach ein fantastisches Spiel. Ich liebe die Serie. Ich finde es fantastisch. Ja, auch nicht, ne? Die gerade bei Serien, wenn sie gut weitererzählt werden, diesmal haben wir halt um nochmal H.P. Lovecraft aufzugreifen, wir haben so ein bisschen die Berge des Wahnsinns, ne? Wir sind irgendwo im Schneegebieten in der Arktis und dann wieder plötzlich ganz woanders und die Intrigen im Game und ist toll. Also wer mit Valkyria Chronicles nichts anfangen kann, der wird sich jetzt denken so, verstehe ich nicht. Aber wer das mag, also immer noch eins der geilsten Taktikspiele überhaupt, vor allem wenn man es überall hin mitnehmen kann auf der Switch. Ja. Generell meine Lieblingskonsole des Jahres.
Oh ja, die Switch macht so viel Spaß. Ich habe die auch so vielen Freunden jetzt mittlerweile schon ans Herz gelegt, die sich jetzt auch eine besorgt haben. Ja. Ich krieg heute zum Beispiel Besuch von einem guten Freund, mit dem ich eine Runde Diablo 3 spiele, womit du mich erfolgreich angesteckt hast wieder. Ich habe auf dem PC Diablo 3 ja wirklich gespielt seit Release und wirklich heftig. Also ich spiele seit 3 oder 4 Jahren Diablo 3 immer wieder regelmäßig. Ja. Und hatte mir gedacht, na, dann kann ich mir das auf der Switch klemmen, jetzt einen neuen Charakter machen. Wieso? Ich bin auf dem Server, bin ich Paragon 2000. Warum sollte ich da jetzt irgendwie was an? Aber dann habe ich doch angefangen, weil ich gedacht habe, dann können wir auch mal eine Runde zusammen spielen. Und jetzt kann ich nicht aufhören, Diablo 3 auf der Switch zu spielen, weil es mir so viel Spaß macht.
Ja, machen wir demnächst auch mal. Ich ziehe ja gerade meinen zweiten Charakter hoch.
Ah, sehr schön.
Nachdem ich mich wirklich wundere, warum man, also ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob sie genauso sehr den Necro lieben wie ich als Entwickler und der deshalb so unkaputtbar ist.
Nö, es war die einzige Klasse, die du kaufen kannst.
Wie?
Naja, also jetzt in der Eternal Edition nicht, ne? Aber das Balancing basiert ja darauf, dass du auf der PC-Version und der Necromancer war ja ein
Pack, mach mich was nicht du
für 15
Olli.
Euro dazu kaufen konntest.
Oh no, das wusste ich nicht.
Das ist halt so ein typisches Ding von Spieleentwicklern. Wenn ein neuer Charakter kommt,
fett,
ist der
Olli,
natürlich
ein bisschen imber. Aus. Halt, sei. Nee, Mann, wir sind doch Freunde.
Aber ey, das ist ja.
Kannst du nicht einfach sagen, mein Necro ist geil geskillt und hat gutes Setup?
Ja, ist er auch.
Gut.
Natürlich ist er das. Flo, habe ich nie Frage gestellt. Ein Spiel, wo wir gerade beim Thema Multiplayer sind, für mich das Multiplayer-Spiel auch seit vielen, vielen Jahren, was mir super viel Spaß gemacht hat, leider ein bisschen daran gekränkelt hat zwischenzeitlich, dass es zu wenig Umfang gab. Was sich jetzt aber wieder geändert hat, ist Sea of Thieves.
Ist das besser geworden?
Alter Falter, die haben mittlerweile so viele tolle neue Sachen drin. Wir müssen das unbedingt nochmal anpacken. Okay. Es gibt so viele tolle neue Quests und so. Also das Grundspielprinzip hat sich nicht geändert.
Ja, da können wir doch nochmal reinschauen. Da machen wir so ein Sea of Thieves Revival und schauen uns das neue, geupdatete Sea of Thieves mal an.
Hätte ich auch Bock, weil das waren auch mit meine Lieblingsstreams, neben unseren Koop-Streams, wo wir Sea of Thieves gespielt haben, weil ich fand einfach immer vom Gruppenzusammenspiel und von der Absprache und von dem, was du erleben kannst, war das immer fantastisch.
Gruppenzusammenspiel gebe ich dir völlig recht. Wir sind zum Beispiel eine super Gruppe, also gerade wenn, also du, Angelo, Paul und ich.
Ja.
Wir sind eine fantastische Gruppe, vor allem wenn es um Bossfights geht, um klare Absprachen, um
Positioning. Toller Moment gewesen, wie wir da den Boss gelegt haben im Raid,
Captain Mike oder was das war, aber trotzdem, man muss sich immer wieder vor Augen führen, wir sind eine unfassbar unfähige Piratenbande.
Ja, das sind wir. Das sind wir definitiv.
Weil wir einfach wir werden niemals irgendeine Seeschlacht gewinnen.
Ja, das ist hat sich, glaube ich, mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob das schon geändert wurde, aber es gibt, glaube ich, oder soll kommen, eine Möglichkeit, halt auch andere Spieler vom Server wegzuhalten. Also zu sagen, ich möchte jetzt wirklich nur mal alleine auf die Suche gehen nach Schätzen. Das nimmt natürlich was vom Spiel weg. Ja, bin ich bei.
Ich wollte gerade sagen, darum geht's ja nicht. Also das würde ich gar nicht machen wollen, aber wir müssen halt immer flinke Hufe, ne?
So ist es. Man kann mittlerweile aber auch, glaube ich, die PvP-Modi umstellen. Also man kann verschiedene Flaggen hissen und sagen so, hey, wir wollen kämpfen, wir wollen nicht kämpfen. Es gibt ganz, ganz viele neue Schatztruhen und Quests und Viecher, die dein Schiff versenken können und so. Entschuldigung,
ich muss mich mal kurz rausballen. Anschauen. Alles gut.
Ich habe einen kleinen Frosch im Hals. Also Sea of Thieves fand ich multiplayer-technisch fantastisch. Und das letzte Spiel, was jetzt bei mir noch auf der Liste steht, beziehungsweise die letzten zwei, die ich noch erwähnen wollte, ist einmal natürlich schon ein bisschen älter, Breath of the Wild, wo wir schon bei der Nintendo Switch waren.
Ist das 18 erst rausgekommen?
Ich habe es 18 erst gespielt. Ob es 18 erst rausgekommen ist, weiß ich gar nicht. Kann sein, dass es auch am Ende 2017 rauskam. Aber fand ich großartig. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und definitiv ist noch nicht offiziell draußen, hat mich aber 2018 sehr überrascht, weil ich endlich mal in Star Citizen reingeschaut habe. Und dieses Spiel mich völlig weggesprengt hat mit dem, was es mittlerweile alles hat und bietet und wo es hin will. Ich habe so ein bisschen, sagen wir mal, die Vision schnuppern dürfen, die sich der Chris Roberts da baut und denke mir, wow, also wenn das Ding mal irgendwann fertig ist, dann, sorry Leute, wird das beste Spiel aller Zeiten. Zumindest das beste Raumschiff-Science-Fiction-Spiel aller Zeiten. Soweit würde ich
mir große Worte von einem großen Mann, würde ich mal sagen.
Ja, es wird, also ich kann es dir nur empfehlen, wenn du auf sowas, auf so Spiele wie Wing Commander oder Freelancer oder vielleicht Elite Dangerous, wenn das so dein Ding ist, ey, go for it. Star Citizen hat so geilen Scheiß drin.
Also ich würde generell sagen, wir behalten Star Citizen auf jeden Fall im Auge. Vor allen Dingen, wenn der Olli so krass begeistert ist.
Ich habe auf meiner Liste, ja, wir kommen gleich dazu. Ich wollte nur noch sagen, auf meiner Liste, ich bin zwar so viel zum Spielen gekommen wie noch nie, ist meine Liste der Spiele, die ich aber spielen will, ist auch so lange wie noch nie. Ich zähle das nur mal ganz kurz auf. Spiele, die ich unbedingt noch nachholen muss jetzt 2019, die auf meiner Liste sind: Octopath Traveler, bis heute nicht gespielt, will ich unbedingt machen. Moonlighter, The Red Strings Club, Hitman 2, Celeste und Into the Breach muss ich alle noch spielen. Fantastische Spiele, die ich leider noch nicht geschafft habe zu spielen.
Ist schön, überschneidet sich ein bisschen, weil ich wollte gerade noch so ein Honorable Mentions machen, ja, weil also ich finde Spiele, die gut waren, die ich nur anspielen konnte. Into the Breach auf jeden Fall, fand ich ganz toll. Smash Bros, brauchen wir nicht drüber reden, fantastisch, haben wir auch gespielt.
Das stimmt.
Was wir noch haben ist, Pillars of Eternity 2 kam endlich raus, zum Beispiel. Subnautica wurde ja gespielt, so viel wie kaum irgendwas anderes. Kingdom Come Deliverance, trotz vieler, trotz vieler Kritik und Probleme am Anfang, vor allen Dingen auch im Gameplay, ein wahnsinnig geschätztes Spiel. Mhm. Detroit Become Human wurde gefeiert, Hitman 2, Darksiders 3 hat ja der gute Angelo erst bei uns auf dem Kanal erst durchgespielt, zum Beispiel. Spider-Man war ein fantastisches Konsolenspiel. Assassin's Creed Odyssey, auch meiner Meinung nach eins der besten Assassin's Creed, das in den letzten Jahren rauskam. Mhm. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf das von dir und mir durchgespielte, auf eine Art durchgespielte Call of Cthulhu zu sprechen kommen.
Das ist, also nicht nur bist du ja großer H.P. Lovecraft-Fan und liebst das natürlich deswegen. Ich hatte vorher kaum Berührungspunkte damit.
Ich habe ja so meine Probleme mit Olle Howard Phillips Lovecraft.
Ja.
Weil man muss natürlich immer davon ausgehen, ne, der Mann lebte im 19. Jahrhundert. Der hat eine unfassbar tragische Lebensgeschichte. Der ist ja völlig verarmt, wirklich krepiert.
Oh Gott.
Also ganz schlimm. Der wurde ja auch geächtet, wirklich, als völlig kranker Dude mit also geistigen Problemen und so, einfach weil er halt
auch sehr, sehr abgefahrenen Scheiß geschrieben zu seiner Zeit.
Ja, also gerade für die Zeit. Ich meine, die Sachen kannst du dir heute geben, wenn du eben Bücher liest, wie, weiß ich nicht, also Science-Geschichten wie eben die Berge des Wahnsinns, seien's die Lovecraft, Tagebücher oder das Necronomicon, der Cthulhu-Kult. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich alles davon, also wirklich alles von Lovecraft sammle, gelesen habe und so. Und bei mir ist es echt noch mal eine andere Geschichte. Und ich war so unendlich begeistert von diesem Game.
Ja, ich war, wie gesagt, ich habe nicht so viele Berührungspunkte vorher mit H.P. Lovecraft gehabt. Ich kenne das Universum natürlich, habe Arkham Horror, das Brettspiel zu Hause und so. Also ein paar Berührungspunkte waren schon da. War aber sehr gespannt darauf, was mich in dem Spiel erwartet, weil ich habe offen gesagt am Anfang gar nicht so viel erwartet. Und dann haben wir es zusammen gespielt und es hat mich total überrascht, weil es eine Story sehr, sehr intelligent erzählt. Und es schafft irgendwie dich als Detektiv so einzuweben, dass du jederzeit.
Vor allem ist es auch von einem ganz kleinen Entwickler.
Ja, ja, dass du jederzeit das Gefühl hast, irgendwie mitzuentscheiden. Ja. Das haben sie wirklich fantastisch gut gemacht.
Ja. Also ich fand das. Mir hat das Ding von vorne bis hinten Spaß gemacht. Mir hat das große Freude bereitet. Ich fand das absolut genial. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, also. Auch gameplay-technisch abwechslungsreich, muss ich sagen. Hat natürlich jetzt, ne, erfindet auch das Rad nicht neu, was so,
nein,
so Horror- und Schleichpassagen angeht, aber
kennt man alles.
Fand ich auch gerade so die Entscheidungen, die du da triffst, ne, was alles halt wirklich beeinflusst den Storyausgang, weil es ja wirklich viele verschiedene Enden gibt. Und wir haben jetzt ja wirklich, ich glaube, wir haben das schlechteste Ende gespielt, kann das sein?
Nee, gar nicht mal. Was heißt schlechteste Ende? Das stimmt nicht.
Für die Menschheit das schlechteste Ende.
Auch das stimmt nicht.
Nicht? Es kommt auf die Perspektive an. Aus der Perspektive von Cthulhu war es das Beste, ja.
Nee, also sagen wir mal, wenn wir einen Vergleich ranziehen, auch zum Beispiel aus so einer Perspektive wie der von Thanos.
Ja.
Ne?
Dann war's
der
gut.
Wahnsinn regiert und so der Wahnsinn und die Lust und alles ist ungezügelt und ungehemmt und dann mal gucken, der Stärkste überlebt so. Das ist ja schon auch eine Herangehensweise, wie Menschen wie, keine Ahnung, also Menschen nicht, aber wie Persönlichkeiten wie Thanos oder Darwin das an und für sich gut finden würden.
Zwei sehr bekannte Philosophen, David und
Thanos. Der bekannte, der bekannte Philosoph. Sehr gut.
Ach ja, aber ey, es gab neben Video und Videospielen und Filmen natürlich auch sonst viele Dinge, die 2018 passiert sind, die wir jetzt natürlich auch noch
meine mal Fresse
lassen wollen.
Aber wirklich.
Ich war super überrascht. Ich habe jetzt gerade vor dem Stream einfach auch so ein bisschen auf YouTube und auf Twitch so ein bisschen geschaut, was ist denn dieses Jahr alles passiert, und war überrascht, weil wenn du mich gefragt hättest, Mensch, wie lange arbeiten wir jetzt eigentlich schon zusammen, und zwar direkt zusammen, hätte ich gesagt, ja, 10 Jahre, so gefühlt. Tatsächlich ist es aber erst 2018 der Fall gewesen, dass ich auch vor der Kamera sehr viel mehr zu sehen war und dir sehr viel auch bei deinem eigenen Channel, bei The Floyd, mit dir zusammen mache. Und war ganz überrascht, dass das erst 2018 der Fall war, und muss sagen, das ist für mich definitiv auch eins der Highlights.
Ich möchte an der Stelle, und ich hoffe, Olli schneidet das nicht raus, weil so was macht der? Der Schuft. Ich möchte an dieser Stelle dir auch nochmal wirklich von ganzem Herzen danken, was du dieses Jahr an Einsatzbereitschaft und an Flexibilität und generell einfach gezeigt hast, auch mir gegenüber an Verständnis. Du warst immer da, egal zu welcher Uhrzeit. Wir haben uns zum Teil irgendwie, keine Ahnung, du bist um 6 aufgestanden oder noch früher und warst irgendwann da. Wir waren einkaufen, haben neue Formate geplant, neue Formate gedreht, angefangen, verworfen. Also ich möchte an dieser Stelle ganz kurz mal betonen in diesem Podcast, weil ich glaube, viele Leute kennen halt auch den YouTube-Channel oder die YouTube-Channels. Ohne Olli wäre 2018 voll den Bach runtergegangen. Das ist einfach Fakt, und das möchte ich an der Stelle nochmal ganz, ganz groß in Leuchtschrift bitte in den Himmel brennen.
Vielen Dank, schneide ich raus. Nein, Spaß.
Ja, ich weiß ja,
vielen du Dank, magst wirklich, das ja nicht so. Wirklich vielen Dank. Also ich bin auch super happy über die Entwicklung, weil mir das alles sehr viel Spaß macht, auch wenn die Plattform YouTube mich mehr denn je ärgert.
Ne? Aber da kommen wir aber später dazu. Lass uns dazu später kommen. Ich würde gerne erstmal, bevor wir in die digitale, in die YouTube-Welt herabsteigen, ja, wie in den Nexus, würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen meine, naja, nicht Highlights, vielleicht Scheißlights, ich weiß es nicht, aber so ein paar Sachen besprechen, die dieses Jahr passiert sind.
Ja, du bist vor allem Vater geworden. Wow.
Ach so, ja, nee, das ist ein Highlight.
Das ist definitiv ein Highlight. Wow.
Also es war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das Fass noch nie so aufgemacht, ne? Ich will das auch nicht so doll aufmachen, aber unsere Kids, also die Kinder von Ina und mir, also unsere, Mila und Jonas, die sind halt sehr viel zu früh zur Welt gekommen. Es liegt an dem sogenannten HELP-Syndrom. Und das war schon hart. Also wenn du dich im Vorhinein entscheiden musst, wollen sie das Risiko eingehen? Also ne, da steht natürlich auch das Thema, um es jetzt mal zu benennen, Abtreibung im Raum, wogegen wir uns sofort entschieden haben. Das war für uns gar nicht irgendeiner Diskussion würdig, obwohl ich jetzt hier gar nicht, also ich will das nicht, ich meine das nicht wertend.
Ja, natürlich nicht. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich sage so, habt ihr euch völlig richtig, ich will das gar nicht werten, weil ich da muss man selber genau in der Position sein, und das ist
absolut
eine sehr intime, persönliche Sache.
Genau, nimmt man das Risiko in Kauf, hat man die Kraft und so, aber wenn dann Kinder doch 3 Monate zu früh auf die Welt kommen und unsere Tochter mit 495 Gramm und unser Sohn mit unter 700 Gramm, das ist schon echt hart.
Da hast du erstmal natürlich zu knabbern.
Ja, du bist jeden Tag, du bist nonstop, du bist jeden Tag im Krankenhaus. Meine Frau war 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Krankenhaus. Ich weiß bis heute nicht, wie die das gepackt hat, ohne Spaß.
Ey, ich habe großen Respekt vor euch beiden, muss ich wirklich an der Stelle auch nochmal sagen, dass ihr das alles so gepackt habt, dass das alles vor allem auch so gut geklappt hat. Ihr kümmert euch ja wirklich mit 100% Herz und Seele um die beiden, um denen halt alles zu ermöglichen,
ja, das ist
halt
schon
gesund aufzuwachsen.
Es hängt halt wirklich ein Rattenschwanz dran. Du musst halt immer gucken. Also, du hast viele Termine, du hast Arzttermine, Physiotherapie, du bist wahnsinnig viel. Unser Sohn war dann irgendwann aus dem Krankenhaus raus, wurde hier zu Hause immer noch weiter mit Sauerstoff beatmet und solche Geschichten alles so. Und dann bist du dazu noch selbstständig, musst irgendwie arbeiten, dann willst du nicht, dass zu viele Leute das mitbekommen, ne? Dann willst du deine Arbeit einfach normal weitermachen. Dann, ich habe immer gepredigt, man soll so real sein, wie es geht. Mhm. Und sich keine Maske aufsetzen, was ich dieses Jahr viel gemacht habe. So, ne?
Ja, tatsächlich. Also du hast ja selber schon gesagt, wir haben viel zusammengearbeitet und ich habe halt viel von diesem emotionalen Stress, jetzt zumindest von deiner Seite, habe ich natürlich auch mitbekommen. Und das meinte ich halt mit einfach, also ich fand es erstaunlich, wie du trotzdem in der Lage warst, deinen Kanal trotzdem aufrechtzuerhalten und mit mir 2018 so viel zu machen.
Ja, naja, Jahreshighlight für mich, auf jeden Fall, beiden geht's so viel besser, als man ihnen jemals die Chance gegeben hat. Also wirklich unfassbar. Sind die zwei niedlichsten und sich völlig, deswegen mein, also kein Appell, sondern, aber wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, also vielleicht nur eine Motivation für Menschen mit Frühchen oder Extremfrühchen, gebt die Hoffnung nicht auf. Ärzte werden euch nie vom Best Case erzählen. Ärzte sind dazu verpflichtet, euch vom Worst Case zu erzählen. Das ist Fakt, das ist einfach deren Job, sonst kommen die auch rechtlich in Teufelsküche. Aber deshalb vertraut unfassbar viel auf euer Bauchgefühl. So, jetzt wird es mir ein bisschen zu persönlich. Kommen wir zum Monat.
Ja, ich steig
Februar, in dem auch meine Kinder geboren wurden.
Ich steig da nämlich mal einfach mit ein an der Stelle, ne, weil ich ja schon gesagt habe, Hut ab für das, was wir trotzdem geschafft haben. Denn ich habe mal nachgeschaut, wir haben tatsächlich, und da hätte ich gar nicht gedacht, 2018, zum Beispiel auf dem Dr. Freud-Kanal auf YouTube, mehr Videos denn je produziert. Also mehr Videos in 2018, als wir sie in 2017, 2016 oder sonst wann produziert hätten.
Ja, obwohl man ganz klar dazu sagen muss, das hat halt nicht so gut funktioniert.
Witzigerweise.
Nein, nicht witzigerweise, sondern ich glaube tatsächlich, dass es auch daran lag, dass es wenig Zeit gab, bekannte Gesichter zusammenzubringen, also mich und Frodo, Frodo und mich, Entschuldigung. aber auch, dass wir ein bisschen unseren roten Faden einfach verloren haben.
Was natürlich, wir haben ja gerade drüber gesprochen, es hat natürlich alles Hintergründe, die Leute so zumindest erahnen konnten, jetzt haben sie es mal gehört. Es ist natürlich schwierig, auf einer Plattform, die davon lebt, dass die Leute authentisch sind und Spaß transportieren, ist das natürlich unter solchen Umständen schwierig, das aufrechtzuerhalten. Das hat bei dir natürlich mit reingespielt, ist aber natürlich nicht der Grund dafür. Ich glaube,
nur der Grund dafür. Also genau. Es gab auch Querelen immer mal, die jetzt, ich hoffe es, hat ja lange genug gedauert, dass sie innerhalb des Teams auch geklärt sind, so bestimmte Sachen einfach. Und wir jetzt mit der Neuausrichtung. Also ganz ehrlich, wenn wir, und das muss man jetzt mal so sagen, wie es ist, und ich finde es ja immer schön, und ich habe also so Kommentare zum Beispiel wie im Reddit oder auch auf Twitter und so, wenn die Leute sagen so, ey, ich find's so schön, dass ihr im Podcast so ehrlich seid, so frei von der Leber weg und von der euch Sachen von der Seele redet, glaube, also beschissener kann es für den Dr. Freud-Kanal nicht mehr werden.
Nee, wir sind gerade tatsächlich
das heißt,
an dem totalen Tiefpunkt.
Wenn uns 500.000 Menschen deabonnieren, ist das total egal, weil es so viel besser wird, wenn uns der Rest guckt.
Genau.
Genau, und deswegen arbeiten wir gerade dran, wir machen mal ein großes Erklärungsvideo. Ich produziere gerade schon fleißig vor. Ich habe jetzt mittlerweile, ich glaube, 21 Folgen Gameplay, die wir hochladen können, vorproduziert, geschnitten und
krass.
zum Teil ultra krass peinliche Intros gebaut.
Freut mich.
Das wird sehr schön.
Ja.
Eine Endcard habe ich noch nicht. Da kannst du dir einen Kopf machen, ob wir überhaupt eine brauchen.
Ja, na,
eine Endcard?
Doch, die Endcard würde ich nehmen. Aber ich habe da auch
hat
schon
Gronkh, so ein paar. Hat Gronkh eine Endcard?
Das weiß ich nicht. Ich glaube ja.
Wenn Gronkh eine Endcard hat, brauchen wir auch eine.
Ja, aber das spielt da natürlich mit rein. Wie gesagt, da sagen wir euch zu gegebener Zeit auch noch mal mehr, was jetzt den YouTube-Channel betrifft, weil wir haben natürlich auch viele Podcast-Zuhörer, die damit jetzt nicht so viele Berührungspunkte haben.
Das stimmt, deswegen würde ich jetzt auch das Thema wechseln.
Naja, wir können ja trotzdem ein bisschen was drüber erzählen. Ne? Also wir hatten, also das würde ich zumindest schon noch ausführen, wir hatten 2018 natürlich viel Spaß zusammen im Team. Wir haben zum Beispiel den Angelo neu dazu bekommen, ebenfalls im Team, was für mich eine sehr schöne Sache
bitte.
Ist.
Spaß haben wir ja immer noch, aber halt anders, also in einem anderen Medium.
Genau, genau. Und es wächst einfach gerade alles so, ne? Es ist viel im Umbruch und das die Plattform YouTube hat sich als solche halt auch stark geändert. 2018, meiner Meinung nach, habe ich das stärker wahrgenommen denn je. Das war natürlich schon vorher der Fall, aber ja. Sie richten sich immer mehr darauf aus, irgendwie das neue Fernsehen werden zu wollen. Und es ist viel, viel weniger geworden, dass du als Creator Erfolg haben kannst, wenn du, also ich sag mal so, YouTube hat ja immer ein Produkt gehabt und das waren die Videos, die die Leute erstellen. Und früher haben die Zuschauer bestimmt, welches Produkt erfolgreich ist. Heute bestimmt YouTube als Plattform, welches Produkt erfolgreich ist. Und das führt halt dazu, dass die Art und Weise Content, die wir gemacht haben, einfach nicht mehr funktioniert, so wie sie früher funktioniert hat. Also es schauen viel, viel weniger Leute zu, obwohl wir nach wie vor das Feedback bekommen, dass die Leute das cool finden, was wir machen. Und dann musst du dir natürlich irgendwann die Frage stellen, will ich das, will ich weiter auf so einer Plattform, die so mit den Leuten umgeht, mich fokussieren und auch mich abhängig von machen? Da haben wir natürlich 2018 schon so ein bisschen festgestellt, nein, eigentlich nicht. Und sind auch genau deswegen bewusst so ein bisschen rüber zu Twitch gewechselt und zu den Livestreams, weil wir gemerkt haben, da können wir halt genau das machen, was uns Spaß macht, nämlich authentisch sein, Spiele spielen und mit den Leuten interagieren, mit der Community was zusammen machen. Und das gibt uns einfach so viel mehr zurück. Alles, was wir bei YouTube noch zurückbekommen können, ist halt Frust darüber, dass das, was du produzierst und das, wo du Mühe rein investierst, nicht gewürdigt wird. Weder von der Plattform noch von einer Vielzahl von Leuten, die das schauen. Und das ist einfach schade.
Ja, vor allem nicht von der Plattform.
Vor allem nicht von der Plattform. Das ist das größte Problem, was wir damit haben. Und vor allem, also mein persönliches Learning aus 2018 ist vor allem auch, dass ich nicht mag, wie abhängig man sich von einigen Dingen macht, um davon leben zu können. Wir machen das ja nun mal als Vollzeitjob, ne? Und müssen damit unser Geld verdienen. Und wir sind ja jetzt mittlerweile dabei, uns einfach auch ein bisschen breiter aufzustellen, um einfach nicht mehr so abhängig von gewissen Dingen zu sein. Und das ist, glaube ich, eine schöne Aussicht für 2019, einfach zu wissen, dass wir jetzt Dinge anders angehen, ne, mit einem anderen Hintergrund und einfach uns eine gesunde Basis aufbauen wollen, auf der wir gemeinsam mit der Community halt dann stolz sein können und einfach unser Ding machen können und davon leben können.
Ja. Danke.
So würde ich das zusammenfassen.
Sehr schön zusammengefasst an dieser Stelle. Kann man nicht anders sagen, Oliver. Ein Mann großer Worte.
Ja, Livestreaming ist natürlich so ein Thema. Da hatten wir dieses Jahr auch sehr viele lustige Momente, muss ich ganz einfach sagen. Du sagtest ja schon Februar. Februar, März war, glaube ich, der Bibelstream gewesen, ne?
Ja, ja. Oh ja.
Großartige Sache für alle, die das nicht mitbekommen haben. Flo hat auf Twitch Phantasmagoria 2 gestreamt. Das waren ein paar Brüste zu sehen. Wir haben einen Bann auf YouTube dafür bekommen. 3 Monate durften wir dort nicht
sofort
live streamen.
Alter.
Während des Livestreams noch. Und um ja unserer Sünde Abbuße zu tun, haben wir halt einen
ja,
sehr
den Bible-Stream. aber solche gemacht. Events, nur um da direkt mal reinzugrätschen, werden euch in Zukunft wieder mehr erwarten.
Definitiv.
Also generell Show-Charakter, Event-Charakter, um allen gleich vorzugreifen, die wieder nur rumschreien, ihr faket doch Rocket Beans. Nein, wir haben genug eigene Ideen. Bleibt ruhig.
Echt? Gibt's Leute, die das schreien? Ich hab das.
Ja. Immer wenn du sagst, so von wegen so, ja, wir machen ein bisschen mehr Livestreaming und wir würden gerne mehr in die Richtung Show-Charakter und wir würden gerne mehr in die Richtung so personalized Streaming, auch mal ein bisschen irgendwie Real-Life-Streams und sowas machen und vielleicht mal ein Quiz oder so, dann die Leute immer sofort nee, fake. Und du denkst dir mal so, ey, Alter, sei doch froh über mehr Angebot.
So ist es.
Dab.
Wir machen jetzt auch, wir hatten jetzt Freudnachten zum Beispiel gehabt und solche Events werden wir einfach in Zukunft öfters machen auf
Twitch. Ja, echt mal, Olli, Alter, voll der Weihnachtsmann-Fake, was geht?
Was geht? Wir haben Copy and Taste gestartet 2018.
Stimmt, das macht großen Spaß und das wird nächstes Jahr auch noch mal anders. Davon weiß Olli noch nicht mal was. Ich habe dir nur geschrieben, dass ich Copy and Taste gerne noch mal umkrempeln würde.
Genau, das hast du geschrieben. Ich bin ja immer ein Freund von also
ja,
von
das erzähle ich dir dann immer. Silvester.
Ja, habe ich Bock drauf. Macht mir unfassbar viel Spaß. Wir haben uns ja beide damit so einen kleinen Traum erfüllt, der eigenen Kochsendung. Und um da auch mal ein paar Interne auszuplaudern, Es ist das, was mir am meisten Spaß macht an Copy and Taste, ist, wie wir zwei Chaoten es schaffen, uns morgens in der Metro zu treffen.
Wir haben nicht mal ein Rezept
im Kopf. Mal ein Rezept zu haben, weil wir holen uns ja auch nicht Inspiration, sondern wir beide stellen uns halt wirklich hin und sagen, wir haben Bock, das zu machen. Wie kriegen wir das irgendwie hingebastelt? Also alles, was ihr in dieser Sendung seht, an Spontanität und an wie sagt man denn, Erfinder.
Erfindungsreichtum?
Genau, das ist echt. Also wenn wir uns überlegen, können wir eine Pizza Calzone aus Fleisch machen, dann ist das echt. Dann ist das nicht so, dass wir uns überlegt haben, das machen wir und tun so, weil es unterhaltsam ist.
Dann fiel uns die Idee auf jeden Fall 2 Stunden vorher ein.
So ist es. Also wir sind halt wirklich, wir lassen uns sehr viel treiben von viel Quatsch und viel bunten Ideen, die wir beide einfach haben, wenn wir da zusammen in der Küche stehen. Und ich finde, das ist eine super geile Kombination, die mir sehr viel Spaß macht,
auf jeden Fall.
Da gemeinsam zu kochen und zu gucken, was entsteht, weil das ist eine echte Sache, das ist eine authentische Sache, das ist das Ergebnis unserer Zusammenarbeit und das mag ich dann sehr.
Und das wird definitiv nächstes Jahr noch besser, also glaub mir mal, das wird richtig cool. Also da kamen auch ein paar gute Ideen von euch, auf Twitter zum Beispiel, als ich da mal gefragt habe. Und das hat da viel geformt, aber Olli, das möchte ich noch nicht revealen und das erzähle ich dir an Silvester.
Bin ich gespannt, absolut.
So, wollen wir uns jetzt kurz durch die Monate durchmogeln?
Ja, sehr gerne.
Das müssen wir halten das jetzt mal ein bisschen kürzer, weil guck mal, wir sind jetzt schon bei ganz schön lange.
Ja.
Macht ja nichts. Ist ja die letzte Folge des Jahres.
Da kann man auch mal ein bisschen raufpacken.
Trotzdem. Ich würde gerne mal, wir machen so ein gemeinsames Commentary jetzt einfach, oder?
Ja, okay.
Sehr gut. Im Februar diesen Jahres zum Beispiel, ist schon ganz schön lange her, ist aber echt ein mieses Ding gewesen. Ne? Donald Trump war schon Präsident, alles war schon irgendwie komisch und im nächsten Moment erschießt ein 19-Jähriger, glaube ich, in Florida, wahnsinnig viele Menschen mit einer AR-15.
Hat für viel Furore gesorgt, für viele Diskussionen über
Nicholas Cruz hieß der junge Mann, konnte 6 Minuten lang mit einer vollautomatischen Waffe in einer Schule um sich schießen.
Und keiner konnte ihn stoppen.
Ja. In der sogenannten Marjorie Stoneman Douglas High School. Krasser das ist jetzt Name. Schwierig. Ja. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der richtig ist, weil ich habe mir original nur MS Douglas High School aufgeschrieben, aber ich glaube, es war Marjorie Stoneman. Okay. Und das war eins der, ich glaube mit, oh Gott, ich glaube mit mehr als einem Dutzend Toten.
Ja, ist furchtbar.
Weit mehr als einem Dutzend Toten. Eins der schlimmsten School-Shootings in den USA.
Und da siehst du leider auch wieder, wie Politik heutzutage von Medien getrieben ist. Redet wieder kein Mensch drüber. Ne? Es war ein monatelang Thema. So,
naja, natürlich nicht.
Man hat in der Politik kurz über ein Waffenverbot von Automatic Rifles, also ARs, gesprochen. Und dann war wieder weg. So, interessiert keinen mehr.
Was so schlimm ist, ist meiner Meinung nach, dass du siehst, du hast eine Party, also in dem Fall die Demokraten, die gerne möchten, die möchten ja nicht mal dieses Second Amendment, die möchten ja nicht mal das verbieten, dass die Amis Waffen haben dürfen.
Richtig.
Die wollen nur strengere Kontrollen, die möchten, dass keine vollautomatischen Waffen mehr irgendwo, ganz ehrlich, die brauchst du in irgendeinem Kriegsgebiet.
Es ist halt so absurd, wie kommt ein fucking 19-Jähriger an eine automatische Waffe? So, hallo, ey.
Aber trotzdem, gerade in dem Fall halt, haben sich viele Leute dafür eingesetzt, dass das strenger kontrolliert wird. Schüler, Betroffene, Angeschossene, haben sich dafür eingesetzt, dass da irgendwas geändert wird daran. Und man sieht es wieder, die NRA, die National Rifle Association, wie sie ja in den USA heißt, die sich eben ausschließlich für den Waffenbesitz einsetzt, konnte einmal mehr, wer hätte es gedacht, auf den Media-President Donald Trump einwirken. Und das Ergebnis ist, wir ändern gar nichts. Fickt euch, Opfer.
So sieht's
Punkt.
aus. Ja.
Nee, das war's wirklich. Das war's traurig. Wirklich.
Ja, es ist, wenn das das Ergebnis ist, tut mir leid. Also das ist das spricht einfach Unfähigkeit der Regierung da drüben. Aber gut, das ist ja auch aktuell wieder ein Problem, ne, zwischen den Demokraten
und Republikanern. Ey, das ist neben VW und Co. die heftigste Lobby der Welt.
Du, die NRA ist die Blaupause für Lobbyismus. Mm. Muss man so sagen.
Mm. Muss man wirklich so sagen. Genauso übrigens, dieses Jahr, unglaublich, ne, weil dieser Vorfall war schon unglaublich, ähnlich unglaublich, zwei politische Morde, die, glaube ich, dieses Jahr so extrem geformt haben wie nichts anderes. Mhm. Einmal der Fall Khashoggi in Istanbul.
Ja, das war übel.
Mit dem saudi-arabisch-kritischen Pressemenschen, der Herr, der Mr. Khashoggi, der da hingelockt worden ist in die Botschaft in Istanbul, dann da ermordet worden ist und zersägt worden
auf die,
ist.
Wirklich, so. Auf die, als ich das, ich hab's nur gelesen, ne, ja. Und hatte wirklich den kältesten Schauer, der mir den Rücken runtergelaufen ist, den ich jemals hatte.
Das Ding ist schon
grausam.
Übel.
Einfach nur
aber grausam. Das geht mit einer zweiten Geschichte, die ich dieses Jahr so unfassbar krass fand, direkt Hand in Hand, weil der olle Prinz oder König von Saudi-Arabien, der streitet ja alles ab.
Ja.
Und der verurteilt ja gerade alle, die daran beteiligt waren. Mhm. So, ne, und lässt die alle irgendwie fallen und so. Und das erinnert mich immer an, wir haben ja heute schon über Mission Impossible gesprochen.
Ja.
Das ist immer so, sollten sie scheitern,
ja.
Wird jegliche Existenz und bla 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 verleugnet werden.
Genau, so sieht's aus. Ich denke
genau
auch.
Genau das, ne? Ist das. Und genau das ist dieselbe Nummer bei einem anderen Fall in England dieses Jahr. Oder diesen Jahres.
Das ja, mit, diesem, 2018. Mit dem russischen Giftstoff, ne?
Genau, wo ein ehemaliger russischer Geheimagent des wie heißt denn der russische Geheimagent? GRU.
Achso, ja. Nicht
KGB. Nee, KGB, der GRU. Das ist, die Russen haben Geheimagenten.
Ah, cool.
der, und zwar seine Tochter Julia und er, Sergei Skripal.
Genau, Skripal war das, ja.
Genau, Skripal. Die wurden vergiftet, die saßen dann in England auf irgendeiner Parkbank und ihnen wurde schlecht und die wurden ins Krankenhaus eingeliefert und dann waren die halt kurz vorm Tod, also wirklich extrem ganz kurz vorm Tod und niemand hat gewusst, was ist das eigentlich und dann hat sich allerdings herausgestellt, es war das sogenannte Nervengift namens Novichok.
Genau.
Und Novichok hat man in Verbindung gebracht mit dem russischen Geheimdienst.
Weil die das mal benutzt haben.
Ja, nicht mal, die haben es erfunden.
Ja, oder sie haben es erfunden.
Also es ist eine Erfindung der Russen, nicht des russischen Geheimdienstes, aber der Russen. Und interessant ist halt, dass Putin sich wieder hinstellt und sagt, nee, seid ihr bescheuert, Anschuldigungen, ganz schlimm, furchtbar, haben wir nichts mit zu tun. Mhm. Okay, die Welt ist ein komischer Ort. Mhm. Vielleicht hat er nichts damit zu tun, von mir aus. Aber die OPCW, also die Organisation für das Verbot chemischer Waffen ist das, glaube ich, weltweit, hat halt nachgewiesen, das ist dieses Novichok, ne, dieses Nervengift.
Genau.
So.
Das haben sie an Türklinken und so weiter gefunden bei dem Haus.
Besonders geil. Das haben sie dann nachgewiesen. Dann hat Putin eine Riesenkampagne gegen diese OPCW eingeleitet. Ne, von wegen, die würden alle lügen. Das absolut krasse ist allerdings, ne, wenn du nicht willst, dass irgendwas auffällt, dann hör halt auf, alle Beteiligten umzubringen. Aber in diesem Fall ist der Chef des GRU, also des Geheimdienstes, dem Skripal mal angehört hat, der dann als Doppelagent oder Doppelagent entlarvt worden sein soll, unvergiftet worden sein soll. Und der Typ, der das untersucht hat, der Chef vom GRU, der ist auch bis heute unter unklaren Umständen verstorben.
Oh.
Wirklich. Das ist der absolut beste Mission Impossible Plot ever.
Wahnsinn, ey. Ja, das ist ja wahrscheinlich dann, alles gar nicht so fern von der Realität, was da so passiert.
Nein, das ist Realität, Olli.
Ja.
Achso, du meinst in Mission Impossible?
Ja, es wirkt immer so wie Hollywood, aber ey, mein Gott, ich glaube, da geht halt tatsächlich so ein Scheiß ab.
Naja, hier und da vielleicht. Hier und da übrigens, ganz nah in Deutschland, Chemnitz. Hm. Was für ein... Puh. Schandfleck auf keinen Fall. Chemnitz, schöne Stadt. Von mir aus. Keine Ahnung, ich war noch nie da. Ich will nur nicht, das ist immer so das Problem. Du siehst ja, in den Medien wird immer jeder Chemnitzer verurteilt.
Ja, ja, du, das ist ja Vorurteil Nummer eins, wenn du über Sachsen sprichst, heißt
ja,
es,
das ist ja
heißt
Bullshit.
Es immer, es sind alle rechts.
Das ist ja Bullshit.
Ja.
Aber Chemnitz.
Chemnitz halt.
Die haben halt echt sich keinen guten Namen gemacht, ne?
Nee, leider nicht. Mit dem, was da gelaufen ist, haben die halt also, echt so ein bisschen,
ja. Man muss dazu sagen, da wurde halt ein Familienvater abgestochen von jemandem, der Flüchtling war. Es gibt noch zwei weitere Verdächtige, wie sagt man, Prozesspending, könnte man sagen.
Untersuchungshaft.
Ja, und danach war halt Ghetto. Also muss man einfach sagen. Also Chemnitz hat sich von der schlimmsten Seite Deutschlands gezeigt, die es geht. Pegida, mhm. AfD, alle mit drauf. Heil Hitler und Hitlergrüße und rechter Arm hoch und hast du nicht gesehen. Und die Medien drauf und die Medien gelogen und die Linken mit reingemischt und die Linken mit Stimmung gemacht. Es wurde ja sogar nachgewiesen, dass Linke oder das beziehungsweise es gab genau einen einzigen Fall, wo nachgewiesen worden ist, soweit ich weiß, dass ein linker Protestler sich hat absichtlich fotografieren lassen mit dem Hitlergruß, ne, um das eben, um das eben noch zu schüren.
Ja, ja.
Macht aber nichts, weil, also macht schon was, ist eine Assi-Aktion, ist eine super beschissene Aktion, ist aber insofern nur ein Problem von vielen. Denn ja. Wenn sich in Chemnitz Leute hinstellen und wirklich den Hitlergruß zeigen und das ernst meinen, mit einer rechten Gesinnung, dann haben wir ein Problem, über das ich gehofft habe, nicht mehr nachdenken zu müssen in Deutschland.
Ja gut, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass wir, also dass nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Rechten auf dem Vormarsch sind. Ich meine, du musst ja nur mal in unsere Nachbarländer reinschauen, was, glaube ich, in Frankreich, in Spanien, welche Parteien da jetzt, weiß ich nicht unbedingt Österreich. Regieren, aber da, ja, Österreich, auf dem Vormarsch sind, um da mal die passende Wortwahl zu finden. Es ist wirklich, also, diese Flüchtlingskrise, die wir ja selbst mit zu verantworten haben, ganz eindeutig, für die wir auch meiner Meinung nach eine große Verantwortung tragen, was die ausgelöst hat in Europa, ist der absolute Wahnsinn, was das für einen Rattenschwanz mit sich gebracht hat. Und meiner Meinung nach, dass darüber diskutiert wird, ob man Menschen, die auf der Flucht sind, um ihr Leben bangen, dass man darüber diskutiert, ob man diesen Menschen hilft oder nicht, da wird mir regelmäßig schlecht bei. Wenn ich mir dann anhöre, dass man die doch an der Grenze erschießen soll. Also wirklich. Also
ja, jetzt bist du ja im Hardcore-AfD-Talk.
Ne, das ist ja, das. Wie heißt denn die gute Frau nochmal? Ich habe ihren Namen gerade.
Du meinst Alice Weidel?
Ja, genau, danke. Die hat sich doch hingestellt und gesagt, so, ja, ich würde da Schießbefehl geben.
War das Weidel?
War das nicht die Weidel? Ich glaube, es war sie. Ich weiß
war das
nicht
Storch?
Mehr. Ich weiß, irgendeiner von den AfD-Chaoten jedenfalls. Müsste man noch mal nachschauen. Ich kann es dir nicht ganz hundertprozentig genau sagen. Ich weiß nur, dass es eben aus der AfD kam. Und sorry, wenn das deine Gesinnung ist, wenn das die Art und Weise ist, wie du mit Problemen
Entschuldigung, umgehen möchtest. Entschuldigung, es war nicht Alice Weidel. Es war nicht Alice im Wunderland. Im Wunderland. Es war Petri.
Ah, Petri, genau. Danke, Petri war es. Ja, ja, richtig.
Das müssen wir, ne? Liebe Alice Weidel.
Tut uns leid.
Du bist eine dumme Kuh, aber...
Haben wir dich kurz verwechselt mit der anderen dummen Kuh.
Da haben wir dich kurz mit der anderen dummen Kuh verwechselt. Macht nichts. Übrigens, falls ihr kleine Nazi-Hipster seid oder sonst was und unseren Podcast hört und euch jetzt denkt, oh, das stört mich aber, dann bitte folgt uns nicht mehr und deabonniert meinen Kanal. Fickt euch. Schönes Leben noch.
Ja. Um meinen Gedanken kurz zu Ende zu spinnen. Ich finde, wenn das die Art und Weise ist,
wie du... Ich habe morgen wieder minus 12.000 Abos.
wie du mit deiner Verantwortung umgehen willst, die du halt einfach hast, weil wir alle davon profitieren, auch, dass Deutschland Waffen exportiert in Länder, wo damit Krieg getrieben wird. Das ist Geld, was in Deutschland zirkuliert, wovon wir leben, wovon Schulen und Straßen etc. gebaut werden. Ich finde, wir haben da eine Verantwortung zu tragen, weil wir alle davon profitiert haben. Und da kann man sich nicht hinstellen und sagen, nö, die lassen wir jetzt einfach nicht rein. Ja, wir verdienen uns dumm und dämlich mit den Waffen, die wir produzieren und in Einzelteilen verkaufen, wollen dann aber auf der anderen Seite nichts mit den Konsequenzen zu tun haben. Das ist, nee, tut mir leid. Das ist, damit kann ich mich nicht identifizieren.
Das ist ein sehr großes Thema.
Oh ja.
Aber ich gebe dir recht. Also Ursachenforschung, Riesending. Wir sind als deutsche Industrie, nicht wir alle als Deutsche, aber als deutsche Industrie sicherlich nicht unbeteiligt daran. Dennoch möchte ich, und das ist vielleicht ein bisschen untypisch für alle, die sich jetzt denken, ja, der Flo, der verteidigt doch eh wieder alles, was die Flüchtlinge, bla. Ich habe nur ein Problem mit der ganzen Sache. Und zwar das Problem, das ich damit habe, ist, dass Merkel sich vor Jahren hingestellt hat und gesagt hat, und zwar, die hat einen Hype genutzt, ne? Politischer Hype.
Ja, natürlich.
Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Das war das große Credo.
Ja, das war quasi das deutsche Yes, we can.
Genau, das war das große Credo. Das Problem, was du heute, was das Ganze nach sich zieht, das du heute siehst, ist, sie hat nie gesagt, wie.
Ja.
Das ist eine reine philosophische Frage im Prinzip, weil du davon ausgehen musst, dass Leute verzweifeln, weil sie den Plan nicht kennen.
Ja.
Und das ist ein politischer Fauxpas, der so nicht vorkommen darf. Mhm. Wie schaffen wir das? Wie geht das? Wenn du Millionen Menschen ins Land lässt, was können wir tun? Wo genau sind die Zahlen? Wie kann ich nachvollziehen? Wie geht's dem nächsten Hartz-IV-Empfänger? Ja, wie viel Geld bekommt der? Wie viel Geld bekommt der Flüchtling? Wir sind Deutsche, wir brauchen Vergleichszahlen. Ja,
wir brauchen Bürokratie.
Ohne Spaß, ich rede jetzt von Stereotypen, aber ich will wissen, was bekommt der, was bekomme ich? Und so gibt's vielen Menschen, die wollen ja, das wissen.
Natürlich.
Und wärst du transparent an die Sache rangegangen, dann hätte es nie von so IQ unter 70 Menschen geheißen, ja, und der hat ja ein Smartphone und der kriegt alles geschenkt, die kriegen 60.000 Euro, wenn die hierher kommen. Ist natürlich totaler Bullshit, ich weiß, ja. Aber jetzt mal übertrieben.
Ja, richtig.
Nein, du musst den Leuten einfach zeigen, pass auf, das hier ist das BAMF, wir kümmern uns um Migration, jeder, der hierher kommt, bekommt eine Grundsicherung von Hartz IV, von. Muss man das anpassen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht, weil wir sind ja alle Menschen. Und das hätte man anders angehen müssen. Man hätte nicht das so überschlagen dürfen.
Das ist richtig. Das ist ein großer Fehler.
Man hätte nicht von heute auf morgen sich hinstellen dürfen und sagen, wir schaffen das.
Ja, und trotzdem werden sich die Leute in der nächsten Wahl wieder hinstellen und denselben Bockmist verzapfen, wie sie immer verzapfen. Was unfassbar traurig ist. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Es war einfach eine super schlechte, nicht nur PR, sondern auch Kommunikation seitens unserer Politik, die auch die haben das wirklich einfach nur für Publicity genutzt. Du siehst das tatsächlich an vielen Behörden, die bis heute völlig überarbeitet sind, weil sie nicht hinterherkommen mit Anträgen.
Genau, und ihr dürft das nicht, Freunde, ihr dürft das nicht falsch verstehen, ja. Jetzt an alle Freunde, Zuhörer, Abonnenten oder sonst was, Olli und ich gehen da mit. Wir gehen da mit, wenn wir sagen, wir schaffen das. Wir gehen sogar damit, dass wir sagen, wir brauchen das.
Ja, definitiv.
Nämlich Fachkräfte und Handwerker. Aber die Kommunikation und die Transparenz war so für den Arsch.
Das war wirklich
für den Arsch. Hätte man das besser gemacht, wäre so vieles erspart geblieben.
Man würde nicht über das diskutieren, worüber man heute in Deutschland diskutiert. Erst gerade wieder, ich meine, ich werde jetzt wahrscheinlich ein Thema ansprechen, wo viele junge Leute wahrscheinlich mir recht geben, das so nachvollziehen können. Gerade erst vor Weihnachten, man kommt mit der Familie zusammen und natürlich wird in vielen Familien genau das ein Thema sein, dass die Leute über die Flüchtlingskrise sprechen. Und ich muss auch leider sagen, bei mir ist das auch der Fall in der Familie, dass ich da Leute habe, die mit ganz, ganz gefährlichen Halbwissen um sich schmeißen und sich eine Meinung bilden, die sie halt links und rechts in irgendwelchen Überschriften wahrgenommen haben. Und ich bin erschrocken, ne, weil du denkst immer so, das sind irgendwelche Idioten im Internet, die es nicht besser wissen. Aber wenn es sich dann in deinem persönlichen Umfeld erreicht und du Leute hast, die denselben Scheiß nachreden und danach leben, denke ich mir halt, wow. Also ich habe niemanden in meiner Familie, der AfD wählt. So weit ist es noch nicht. Aber es werden natürlich Diskussionen darüber geführt, ob das gut oder schlecht für unser Land ist und ob man solche Leute reinlassen sollte oder nicht. Und tut mir leid, ich bin dann wieder mit dem Argument gekommen, so, bewerte doch mal bitte, hat sich für dich in den letzten 10 Jahren irgendwas geändert? Und das ist dann meistens so der Moment, wo die Leute die Augen aufreißen und sagen so, nee, eigentlich nicht. Und ich mir denke so, worüber willst du dann mit mir reden?
Ja, aber wie gesagt, der Mangel an Transparenz ist einfach ein Ding, den hätte man umgehen müssen.
Du, ja, gebe ich dir hundertprozentig recht, weil genau dieser Mangel an Transparenz ist ja der Grund dafür, dass ich solche Gespräche an Weihnachten führen muss, ja, weil die Leute nicht informiert sind, und vor allem nicht nur, weil der Kommunikationsweg nicht funktioniert hat, sondern auch, weil der ausführende Arm nicht funktioniert hat, ne? Wie gesagt, ich war gerade bei den Behörden, die einfach nicht hinterherkommen. Es sind, glaube ich, über 1 Million Menschen, die vermisst werden aktuell, weil sie halt einfach mit den Anmeldedaten auch nicht hinterherkommen. Da kommen dann Leute nach Berlin und melden sich hier natürlich beim Amt, weil sie, ne, Asyl brauchen, ziehen dann vielleicht weiter, werden vielleicht auch irgendwo anders weiter hingeschickt, sind dann plötzlich in Dortmund, melden sich dort, sind plötzlich zweimal angemeldet, ohne dass sie es besser wissen. Stellen sich dann natürlich Leute hin und sagen, guck mal, die melden sich zweimal an, um zweimal Geld abzukassieren und so ein Scheiß, ne? Also da ist so viel Fehlinfo, die auch aufgrund der Tatsache zustande kommt, weil unsere Politik auch Geld in die falschen Kanäle pumpt. Und nicht, also da hätte man aufstocken müssen, da hätte man Behörden unter den Arm greifen müssen, damit das alles schnell abgewickelt werden kann. Dann hätte niemand darüber gesprochen, dass das ein Problem ist.
Amen.
Ja. Langes Thema, da könnten wir.
Nein, wirklich. Also wir könnten da jetzt noch sonst wie ins Detail gehen, gerade was die Transparenz angeht, gerade was das Mitspracherecht wirklich der Bürger angeht und solche Sachen. Das sind alles Sachen, die sind wahnsinnig wichtig und die wir hoffentlich in Zukunft auch erreichen, denn wir sehen ja, Koalitionen bekommen sich immer mehr in die Haare, werden auch zum Glück, muss ich wirklich sagen, nicht mehr dankbar angenommen. Und ich hoffe, dass es irgendwann wieder zu einer demokratischen, und zwar meiner Meinung nach basisdemokratisch.
PH-Wert
zu einer basisdemokratischen Entscheidung kommt, nämlich der Minderheitsregierung. Dafür mache ich Werbung seit 2 Jahren, glaube ich.
Du musst dir mal vorstellen, wir leben aktuell mit einer Politik, in der sich eine der größten Parteien, nämlich die SPD, hinstellt und bewusst dafür entscheidet, Opposition sein zu wollen.
Eine der größten Parteien, lol.
Ja, naja, also waren sie ja mal.
Ich weiß, was du meinst, Volkspartei hin oder her. Aber genau. Trotzdem, Minderheitsregierung, dass eine führende Regierung alle anderen davon überzeugen muss. Weil nichts anderes ist das. Das ist meiner Meinung nach nicht das, wovor man Angst haben muss. Alle Parteien, die Angst haben vor einer Minderheitsregierung, haben Angst vor Demokratie.
Ja, naja, du, die SPD macht das ja vor allem auch aus Imagegründen, ne? Weil sie in der Koalition nichts reißen konnten, haben sie sich jetzt dafür entschieden, lieber Opposition zu machen, statt zu regieren. Aus Angst, was das für Image bedeutet, wie die Leute sie wahrnehmen und ob sie sie beim nächsten Mal wählen. Du hast halt wirklich das Gefühl, dass unsere Politik zu Germany's Next Topmodel geworden ist. So,
ja, ne? Also.
Also es ist halt leider einfach so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und da kann ich wirklich viele Menschen verstehen und auch nicht nachvollziehen, doch beziehungsweise nachvollziehen, aber nicht tolerieren, warum so viele Leute sich plötzlich für die AfD begeistern. Ich glaube nämlich nach wie vor, dass 80% der AfD-Wähler die AfD nur deswegen wählen, weil sie nicht wissen, was sie sonst wählen sollen und denken,
ja, aber ganz ehrlich,
ist was Neues, mach ich
mal. Nee, Digga, Alter, ohne Scheiß, also sorry, wir sind Best Homies hin oder her, aber komm mir nicht damit, also wähl nicht die AfD aus Protest, wähl die Grauen Panther oder wähl die Tierschutzpartei oder was weiß ich was, wähl, keine Ahnung, die Sternenreiter von Enigma Bendersnatch oder so, ist mir scheißegal, aber wähl nicht die fucking AfD, Alter. Ich will keine Nazis.
Aber da musst du auf meine Wortwahl achten. Ich sag dir, ich kann nachvollziehen, das bedeutet aber nicht, dass ich es tolerieren kann. Ich kann aber verstehen, warum einige Leute sich hinstellen, also ich kann, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe den Vorgang, der da vor sich geht, aber ich finde das nicht gut. Aber ich kann verstehen, warum Leute sich hinstellen und sagen, so ohne neue Partei, na gut, ich wusste eh nicht, was ich wählen will, dann wähle ich halt die. Die wählen ja scheinbar alle gerade, mache ich das auch mal. Das ist so unfassbar krass, wie die Leute teilweise wählen und wie das alles funktioniert. Ne? Die Leute lassen sich teilweise einfach nur von irgendwelchen Überschriften und Mediensachen leiten, um eine Partei gut oder schlecht zu finden, statt sie einmal ins Parteiprogramm schauen vor einer Wahl und sich einfach selbst davon überzeugen, was für ein Bullshit die AfD verzapft, wie regierungsunfähig diese Partei wäre. Aber an der Stelle muss ich selber sagen, ich kann das ein bisschen verstehen, wenn jetzt eine Wahl wäre, ich könnte dir nicht aus dem Stegreif sagen, was ich wähle. Natürlich die AfD nicht, aber ich könnte dir nicht sagen, welche, für welche Partei ich mich entscheide. Ich war,
ja okay.
Ich war früher immer jemand, das sage ich auch gerne ganz offen, ne, auch wenn da immer nicht viel drüber gesprochen wird. Ich habe immer geschwankt zwischen der FDP und den Grünen. Vor allem
als Selbstständiger.
Als ja, Selbstständiger natürlich.
Macht ja auch irgendwo Sinn.
Ja. Aber die Grünen waren für mich vor allem immer deswegen, habe ich sie gewählt, weil sie noch, zumindest als es damals noch so war, diejenigen waren, die führend im Atomausstieg waren und immer die Forderung gebracht haben. Ne, seit unserer letzten Koalition wissen wir ja, dass das alles hinfällig ist und Bullshit ist. Und seitdem habe ich die Grünen auch nicht mehr gewählt, weil ich mir gedacht habe, so, alles klar, cool, ihr nutzt den Atomausstieg nicht tatsächlich als Argument, sondern einfach nur als ja Litfaßsäule dafür, dass ich eure Partei wählen soll. Und dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, da was zu machen, zieht ihr in den Schwanz ein, finde ich nicht gut. Ich wüsste es tatsächlich nicht mehr, wen ich wählen soll. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch eine kleine Tierschutzpartei wählen oder so, denke ich.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich verstehe halt nicht, also wer halt sagt, ja, ich will aus Protest oder irgendwas, ich habe wenig Verständnis dafür, dann irgendwelche Nazi-Idioten zu wählen. Ja, ja aber dann doch lieber irgendwas, weißt du, das, wenn du jetzt wirklich, jetzt mal ohne Spaß, also ich, nur die, die man irgendwie mal gehört hat, Graue Panther, Tierschutzpartei oder die Violetten oder was ist da noch alles?
Wähl halt so noch die Biertrinkerpartei, mein Gott.
Ja, die Biertrinkerpartei, I don't fucking care, aber wähl halt keine fucking Nazis.
Ja.
So, und guck halt keine unfassbar dumme Scheiße auf YouTube.
Weißt du, was das Beste?
Gilt das als Überleitung? Nein?
Ja, gleich. Ich will nur einen Vergleich will ich noch ranbringen, um den Leuten verständlich zu machen, warum die AfD so erfolgreich ist.
Okay.
Die AfD unterscheidet sich in dem, was sie machen möchte, gar nicht so sehr viel von der NPD. Gut, die NPD ist noch ein bisschen extremer, ja, aber da sieht man mal, wie sehr imagegetrieben das alles ist. Denn die NPD hat jahrelang es nicht geschafft, in den Bundestag einzuziehen, hat die 5%-Hürde nicht geschafft, teilweise auf 2-3% rumgekrepelt, außer in einigen Bundesländern da mal ein bisschen mehr. Es kommt eine Partei, die schablonartig fast genau das Gleiche ist, und schafft es einfach, die Medien besser zu nutzen, die Leute besser zu polarisieren und den Populismus für sich besser einzusetzen. Mhm. Und guck dir das Ergebnis an. Die fahren zweistellige Prozentwerte bei Wahlen ein. Da siehst du mal, wie sehr getrieben die heutige Politik von den Medien ist. Und das finde ich eine ganz furchtbare Entwicklung, dass Leute einfach, ne, und das meine ich mit dem Vergleich mit Germany's Next Topmodel, einfach aufgrund von Überschriften und Gefühlen die Zukunft ihres Landes an jemanden in die Hände geben. Der einfach nicht in der Lage ist und auch nicht sein sollte, zu regieren.
Mm. Punkt.
So, jetzt habe ich deine YouTube-Überleitung kaputt gemacht. Tut mir leid.
Das macht überhaupt nichts. Dann lass uns doch jetzt zu YouTube kommen, weil da gab es dieses Jahr wirklich also vieles und wir können echt nur einen minimalen Teil ansprechen.
Oh Gott, da ist so viel passiert. Das ist, ja, das können wir wirklich in unter einer Stunde könnte man das nicht ausführen.
Nee, Bullshit. Das müssen wir auch wirklich jetzt, wir rushen da mal durch. Und zwar, was mir aufgefallen ist, was für mich so ein Krampf, so ein Würgereiz und Kotzkrampf erregendes Phänomen war dieses Jahr, waren diese ganzen richtig, richtig schlimm beschissenen Fake-Videos.
Du meinst die ganzen Pranks und so?
Ja, naja, Fake-Pranks gab's ja vorher schon. Dieses Jahr haben sie ja versucht, fast so eine Art Storytelling zu machen, was sie halt nicht können und was sie einfach sein lassen sollten.
Ja, ja.
Zwei Sachen sind mir da ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Nämlich einmal, in den USA gab es doch so eine ganze Videoreihe von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Schätze gesucht haben, ne?
Ja, 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 genau. Wir haben einen Schädel gefunden am See und so der ganze Scheiß.
Exakt. Und das sind genau die Dinger, die ich meine. Einmal Simon Desue, der eine Waffe am See findet oder im See zufällig, während er eigentlich einen Schatz sucht im See, natürlich. Das mache ich auch ständig, wenn ich 10 Jahre alt bin. Und dann aber besonders geil, die guten alten Konsorten von den Prank Bros
ja,
mit Schädel gefunden, während auch sie, wer hätte es gedacht, in irgendeinem Maisfeld nach einem Schatz gesucht haben.
Ach, guck an. Ich frage mich, von welchem amerikanischen YouTuber sie das wieder abgeschaut haben.
Du, total egal. Viel geiler ist ja, ne? Oh, ein Schädel in einem Maisfeld, während wir einen Schatz suchten, der da seit Jahren bestimmt liegt, weil immerhin ist es ja ein Schädel. Na Mann, zum Glück ist der total plastikweiß glänzend.
Ja, müssen die Mäuse ganz sauber abgenagt haben.
Mann, wenn die sich wenigstens Mühe geben würden, ihre 12-jährige Zuschauerschar zu verarschen. Aber es kann doch nicht sein. Das Problem ist ja, die haben hunderttausende Aufrufe, die werden geguckt und werden geklickt wie die Blöden. Die haben zwar negative Bewertungen, also Daumen runter, ohne Ende. Mhm. Aber es bricht nicht ab. Dieser Schwall an Idioten, die solche Leute mit diesen verlogenen Drecksinhalten pushen, der bricht nicht ab.
Ja, und ich kann ja auch sagen, warum. Das hatten wir nämlich vorhin schon mal kurz angerissen. Es liegt einfach daran, wie sich die Plattform YouTube mittlerweile positioniert hat. Und ja. Solcher Content dafür sorgt, dass die Leute auf der Plattform Inhalte anschauen und auch weiterhin Inhalte anschauen. Ne? Das ist halt das, was YouTube sehen will, mehr nicht.
Das ist wahr. Naja, weiß ja, Watchtime über alles. Naja. Dann verarscht die Leute halt so lange, wie es geht.
Du, YouTube hat für mich seine Kredibilität verloren, als ich mitbekommen habe, seitdem ich mit dir zusammenarbeite, wie das mit dem ganzen Entmonetarisieren läuft. Also es ist ja so, ne, wenn du jetzt Trump in den Titel schreibst, ist dein Video eigentlich schon automatisch entmonetarisiert.
Ich hab das zurzeit wieder richtig schlimm.
Ja, es sei denn, YouTube merkt, ja, dass das ein Video ist, was super viel Aufmerksamkeit erregt, weil dann lassen sie sich erstmal 2-3 Tage Zeit, dir das zu entmonetarisieren, weil sie natürlich erstmal von der Werbung was mitverkaufen wollen und dann wird das Ding plötzlich geclaimed.
Richtig, das machen sie gerne.
Als ich mitbekommen habe, dass das der Fall ist, da war mir, also Überraschung, große Überraschung, aber da wurde mir wieder bewusst, YouTube ist auch zu einem der Unternehmen geworden, bei denen steht Geld an oberster Stelle. Es geht nicht mehr darum, eine Plattform, also weißt du, das ist ja mal, bei Produkten ist das ja immer so die Sache.
Ja, so naiv war ich noch nie. Also ich war immer davon überzeugt, dass bei YouTube auch Geld an erster Stelle steht, aber ich habe immer gedacht, sie wären wenigstens fair.
Ja, ne, es hat ja auch alles gestartet und ja, auf 99% aller Firmen auf der Welt trifft das leider zu, dass die Hauptmotivation, warum sie Dinge machen, Geld ist. Aber das ist eigentlich so kannst du eine Firma nicht langfristig erfolgreich führen und das wird YouTube kurz oder lang ein Dolchstoß sein, meiner Meinung nach, weil
das glaube ich eben nicht. Da sind wir aber beide schon lange unterschiedlicher Meinung.
Ja, in irgendeiner Art und Weise. Also es wird nicht ihr Ende bedeuten, dafür sind sie einfach zu groß, aber ich glaube, es wird ihr Urteil sein und es wird auch dafür sorgen, dass viele Leute einfach der Plattform den Rücken kehren werden, viele wichtige Leute.
Ja, mal sehen, aber solange es keine Alternative gibt, wird auch das nicht passieren. Die Leute werden sich weiter darüber ärgern, die Leute werden aber weiter in Ermangelung an Alternativen nichts dagegen machen können und die Leute werden weiter auf YouTube bleiben. YouTube ist too big to fail, das ist einfach so.
Das ist leider so. Trotzdem muss ich sagen, eine Firma erfolgreich zu machen, sie müssten einfach sich nochmal um ihr Produkt kümmern und schauen, dass das im Vordergrund steht, dass sie was Sinnvolles schaffen mit einem richtigen Gedanken und nicht dem einzigen Gedanken Geld, weil das führt meistens.
Ja, aber Olli, der Zug ist abgefahren. Ja, solange es da keine Konkurrenz geben wird, wird sich da nichts.
Aber das ist der Punkt. Ändern. Gäbe es eine Konkurrenz, würden sofort alle wechseln. Ja, das wäre nicht der Fall, wenn YouTube nicht die geilste Plattform der Welt wäre.
Ja, nee, also mal sehen. Also ich warte noch drauf. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, auch 2019 nochmal die Zeit ist gekommen für eine starke, gut ausgebaute Konkurrenz. Wir werden sehen.
Ich hoffe es.
Für wen die Zeit, wo viele Leute dachten, die Zeit für ihn wäre gekommen, war Montana Black.
Ja, du meinst den Bann auf Twitch?
Ich meine den Casino-Skandal.
Ah, der Casino-Skandal. Okay, alles klar, ja.
Wie du siehst, ist auch Twitch, gerade was ihre ganz großen Partner angeht. Und auch ich muss da sagen, habe da gar nicht großes Interesse daran, mich so wahnsinnig weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ich mag Twitch, ich mag unsere Partnermanagerin bei Twitch unfassbar gerne. Trotzdem möchte ich die Plattform für den Umgang damit kritisieren. Sie sind inkonsequent und auch sie bevorzugen einfach große Creator und halten sich da nicht an ihre eigenen Regeln.
Korrekt.
Oder eben deutsche Gesetze.
So ist es. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, im Falle Montana Black weiß ich gar nicht, wie da jetzt rechtlich der Stand ist, etc. Ob das tatsächlich illegal war, was er dort gemacht hat oder nicht.
Das war zu 100% safe illegal.
Ist das so? Ich nehme das an, weil ich meine Info halt aus Robins Video habe, aber ob das stimmt oder nicht, weiß ich
es nicht. Punkt. Also du kannst jeden Rechtsanwalt dieser Welt fragen, der sich ein bisschen damit auskennt, er wird dir sagen, das, so wie er es gemacht hat, ist nicht legal.
Okay, aber wird jetzt ermittelt deswegen? Oder was ist der
das
Stand?
Das weiß ich nicht, das werden wir sehen.
Okay.
Das macht ja eine Staatsanwaltschaft auch erstmal nicht öffentlich.
Naja, okay. Also ich denke mal, im ersten Schritt würden sie ihn auch wahrscheinlich erstmal bitten, das zu unterlassen. Ich weiß nicht, was da schon passiert ist.
Na, glaube ich nicht. Nicht in so großem Stil. Ich glaube, da wird schon nachgeforscht. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, was das nächste Jahr bringt.
Ich bin gespannt, ja. Also ich wünsche ihm ja nichts Schlechtes. Ich glaube, er ist eigentlich ein ganz netter Kerl, der manchmal leider zu tief in eine Scheiße greift. Aber ja, also wär schön, wenn er das nicht bewusst getan hätte.
Naja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich würde ihm wirklich abnehmen, dass da, also das Problem ist ja, Dummheit schützt vor Strafe nicht, sagt man ja so schön. So, aber ich kenne ihn jetzt nicht so gut persönlich. Ich meine, wir haben uns ein paar Mal auf WhatsApp hin und her gedengelt und der ist kein schlechter Mensch. Der ist ein ganz korrekter Typ einfach.
Denke ich
so,
nämlich aber auch, ja.
Manchmal musst du ein bisschen unterscheiden, hast du dein Herz auf der Zunge oder solltest du vielleicht doch nochmal eine Sekunde nachdenken, bevor du was sagst oder tust.
Ja, aber da gab's so ein paar Sachen, die nicht gingen, ja, das stimmt.
Ja, aber ganz ehrlich, fast jeder sollte die Chance haben, aus seinen Fehlern zu lernen. Wir werden sehen. Ich sag nicht nur deshalb fast jeder, weil wir waren gerade beim Thema, wird er ermittelt? Wir wissen es nicht genau. Und es gibt eine Sache, die finde ich einfach nicht okay. Das ist Frauenschlagen und das Beziehungsdrama von KuchenTV. Auch ganz groß gewesen auf YouTube.
Da hat man auch nichts mehr weiter zugehört, ne? Sind die nicht mittlerweile wieder zusammen?
Ja, der gute KuchenTV ist ja mit der jungen Dame wieder zusammen, um die es ging, die ja die Polizei gerufen hat, weil er sie wohl geschlagen hat, er dann aus der Wohnung ausziehen sollte, beziehungsweise rausgeworfen werden sollte, von der Polizei entfernt werden sollte als Aggressor, ne, ja, das ist ja nun mal.
Die Polizei muss ja erstmal schlichtend, ne, und dann aufgrund der Indizien handeln, die da vor Ort sind.
Genau, gang und gäbe. Aber auch das ein wirklich interessantes Ding. Und was ich so interessant fand, auch das ebbt wieder, und das ist YouTube ja einfach generell das Internet, das ebbt wieder so super schnell ab. Am Anfang Riesenskandal. Dann der vermeintliche Riesenskandal, weil viele Leute plötzlich gemutmaßt haben, das war ein PR-Stunt. Und zwar ein ganz widerlicher. Und dann wurde es ganz still darum und jetzt spricht auf einmal keine Sau mehr drüber.
Es ist witzig, die Parallele zwischen unserer Medienwelt und dem, was wie YouTube mittlerweile funktioniert, weil ist ja klar, was im Fernsehen funktioniert, funktioniert auch hier. Du hast natürlich genug.
YouTube funktioniert noch so viel schnelllebiger.
Ja, ja, es ist noch extremer, aber du hast halt natürlich mittlerweile die ganzen Maden, die sich die keine eigenen Inhalte produzieren, sondern tatsächlich Inhalte über Inhalte anderer machen, ne? Also so Leute wie Herr Newstime oder so, die ja wirklich nichts anderes machen, außer darüber zu berichten, dass sich andere beefen. Und das klickt sich natürlich wunderbar gut, ne? Die Leute wollen das, die lieben Drama, die möchten das, ja, ne? Weil das ist natürlich eine Ablenkung von ihrem eigenen Scheißleben. Entschuldigt bitte, da wollte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das ist das, was die Leute wollen. Was natürlich im Fernsehen gut funktioniert, funktioniert auf YouTube natürlich auch gut. Das ist nicht das, was ich brauche oder möchte für mein Leben. Ich bin überhaupt nicht empfänglich für so einen Scheiß, aber leider gibt es da eine sehr, sehr breite Masse, die mittlerweile auch auf YouTube unterwegs ist.
Ich zeig dir mal ein paar Sachen auf YouTube, Digga, die werden wir uns einfach im Stream wirklich mal anschauen. Ich zeig dir mal ein paar Sachen, da wirst du aber merken, dass du auch zu einigen Sachen nicht deinen Mund halten möchtest.
Nee, natürlich, ich mache immer gerne meinen Mund auf. So ist es nicht, ich sag gerne meine Meinung. Das kann man mir gerne ankreiden, aber ich mach das wirklich gerne, meine Meinung zu Dingen zu äußern. Aber ich bin nicht empfänglich für solche Themen, also im Sinne von, das tangiert mich nicht. Also ich schaue mir das privat nicht an, das interessiert mich null.
Ja, deswegen, ich zeig's dir.
Mach das gerne, da bin ich mal gespannt, was da so in der Welt des Beefs
Na, nicht mal Beef, aber es ist einfach unglaublich, was da so passiert. Mhm. Also ist zum Beispiel Sami Slimani, das fand ich dieses Jahr auch ganz putzig, der irgendwie nach so einer schweren Phase zurückkam, ne, weil er irgendwie bei ihm, also möchte ich jetzt gar nicht abstreiten, bei ihm ging familiär irgendwie was ab und ich glaube, es gab sogar einen Todesfall innerhalb der Familie. Oh, also Gott. Das ist wirklich eine tragische Sache.
Ja, natürlich.
Was ich nur nicht verstehe ist, warum kommst du dann wieder mit einem Video, das du 1:1 von einem US-YouTuber klaust? Und zwar 1:1.
Ich erinnere mich daran, das war irgendwie nicht so cool.
Er kam halt zurück, ne, mit einem Video von wegen so, ja, es war jetzt schwer und jetzt bin ich wieder da. Und dann sitzt er da auf seinem Bett und ganz leger und telefoniert irgendwie imaginär vor sich hin und hält einen Monolog mit einem Telefonhörer. Das Ding war halt wirklich 1:1 kopiert.
Ja, ich hatte ein Video gesehen, wo sie das links und rechts verglichen haben und dachte mir auch Wahnsinn, was ist das?
Ja, von einer amerikanischen YouTuberin, ganz großes Kino.
Ich kenne die Hintergründe nicht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht einfach an einem Punkt war, wo er wirklich so down war und sich gedacht hat, ich muss jetzt aber irgendwas machen. Also ich weiß nicht, ob da böse Absicht hintersteckte. Er ja, sich gedacht doch, hat, die Leute sind nein, zu doof, doch, um das zu kopieren.
Doch. Wenn du was in dem Stil, in der Optik so 1:1 kopierst, Alter, mach das halt nicht.
Ja, na, die Frage ist, hat er sich gedacht, die Leute sind zu dumm, das zu checken? Oder dachte er, ja, fuck, mir fällt es ein, ich muss
das
machen?
Die Leute, die ihn gucken, nämlich 12-jährige Mädels, wären auch nicht, die sind nicht zu dumm, aber die kennen die, also die haben den Horizont noch nicht, die kennen die amerikanischen YouTuber vielleicht noch nicht, die wären da vielleicht nicht drauf gekommen.
In dem Fall ist er dann aber wirklich sehr naiv zu glauben, dass niemand anderes seine Inhalte konsumiert und ihn nicht drauf aufmerksam macht.
Das verstehe ich halt auch nicht. Ich verstehe sowieso diese ganze Fake-Scheiße auch von Made My Day und so nicht, die alles klauen, was irgendwie nicht nied- und nagelfest ist an Content und sich dann wundern, dass es irgendwer rausbekommt.
Ja, leider trifft da ein Prinzip zu, was ich persönlich gar nicht mag, und zwar der Erfolg gibt ihnen recht.
Ja, aber bei Made My Day nicht. Die sind ja erfolgreich gegen eine Wand gelaufen.
Ah, ist das so? Das weiß
ich. Ja, den gibt's ja. Also die deutschen Jungs sind ja völlig raus. Die gibt's ja nicht mehr. Okay. Das ganze Ding hat sich ja völlig selbst zerstört tatsächlich. Ja, gut, okay. Wer sich mal kurz, nicht selbst zerstört, aber mal kurz von der Bildfläche verabschiedet hat und dann famos dieses Jahr wieder zurückkam, also wirklich, ist der gute Unge.
Das stimmt.
Mit seinem sehr umstrittenen Milch ist Gift und Nebel ist Gift Videos.
Hat für ihn wunderbar funktioniert und ich glaube, das war auch genau das, worauf er abgezielt hat.
Absolut, ich glaube auch bis heute, dass das eine, also ich bin, sagen wir es mal so, ich bin bis jetzt zu 90% davon überzeugt, dass das eine Kalkülgeschichte war.
Ich sage ja immer, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, da war auch so, also ein bisschen wird er auch dran glauben, aber auch nur zu einem ganz kleinen Teil, aber er weiß, wie er das für sich nutzen kann.
Ja, vielleicht. Das Einzige, was ich damals schon wirklich problematisch fand und auch bis heute nicht okay finde, ist, wenn du deine Zuschauerschaft kennst, dann und du weißt einfach, wie YouTube und das Internet funktioniert, dann deklariere doch erkennbar auf irgendeine Art und Weise Sarkasmus oder Ironie, weil es funktioniert einfach nicht, vor allem nicht dann, wenn du wie er in seinen Videos keinen humoristischen Aspekt hast, sondern es nur darum geht, so eine hanebüchende Theorie zu streuen.
Ja, vor allem hat er sich da ja ziemlich verrannt mit seinen Erklärungsversuchen danach. Wenn man sich dann das halt, also du hast das nicht mit der Absicht geschaffen, die du in dem Video transportierst. In dem Video transportierst du das eine und danach hast du dich im Kopf und Kragen geredet. Das zeigt halt für mich einfach, dass da, ne, er hat natürlich was versucht, ne, versucht halt mit dem Kopf durch die Decke und es hat funktioniert und dann musst du halt Schadensbegrenzung betreiben für dein Image.
Mit dem Kopf durch die Decke. Ja, das stimmt aber. Das ist nun mal so. Und noch mein, und zwar ernst gemeint, mein YouTube-Highlight des Jahres, wo ich dann noch einen Nachtrag zu habe. Aber das war wirklich so frech und so gestellt und so scheiße, wie das an sich war. Das war der Boxkampf Logan Paul gegen KSI. Und
fandest
sein
du
Bruder,
den mal gestellt?
Naja, nee, gestellt? Also ganz, sorry, Bro, aber am Ende das Draw, also das Unentschieden, das war halt krasser Bullshit.
Ja, da kann man Bullshit callen, das verstehe ich, aber ich muss trotzdem an beide Respekt sagen.
Die haben
sagen,
sich schon gehauen und das war auch gut, das war sportlich. Naja, es war jetzt, also
für zwei Dudes, die das nicht
muss ich sagen, machen, ey, die waren beide körperlich unfassbar fit.
Eben, die haben sich richtig, also die haben sich gut vorbereitet, beide, und dann halt zu dem Zeitpunkt beide, denke ich, das abgerufen, was möglich war.
Ja, aber die waren sich schon vorher einig, dass das Ding unentschieden wird. Da kannst du mir sagen, was du willst. Das ist krasser Schmuh. Das ist meiner Meinung nach, war das ein ganz abgekartetes Spiel, auch ganz enttäuschend und ganz feige und dumm für die Zuschauer. So.
Was aber komisch wäre, weil von der Argumentation, das bräuchten sie ja nicht. Es wäre doch für den Rückkampf, gewonnen hätte.
Nee, also die haben so eine Kontroverse darum geschaffen. Wirklich.
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das so ein Pimmel ist.
Ey, wenn die wieder einschalten, wenn die das Ding nächstes Jahr wiederholen, schalten alle ein. Weil alle, es schalten die Hater ein, von wegen so, ja, machen die wieder so einen Scheiß, verarschen die wieder die Leute. Trotzdem gucken sie zu. Es schalten die Leute ein, die wirklich für KSI sind, die Leute, die wirklich für Logan Paul sind, total egal. Es schalten alle wieder ein, ich schwör's dir.
Meinst du, es hätten nicht auch die Leute, nehmen wir an, Logan Paul hätte verloren gegen KSI. Dann hätten die Leute doch auch eingeschaltet, wenn es ein Rematch gegeben hätte und er ihn herausfordert nochmal. nochmal. Das wäre doch genau das gleiche Ding gewesen.
Das glaube ich einfach nicht. Das kann ich nicht glauben.
Ich denke wahrscheinlich, also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, warum sie sich auf Unentschieden schon im Vorfeld geeinigt haben, ist, weil sie beide gesagt haben, zu stolz sind, da als Verlierer rauszugehen und deswegen einfach gesagt haben, wir ziehen das Ding nur durch, wenn wir beide gewinnen.
Von mir aus auch das. Aber auf jeden Fall ist das Ding für mich ein abgekartetes Spiel gewesen, obwohl es gut war, obwohl man beiden sagen muss, sie waren verdammt sportlich unterwegs, sie haben sich krass vorbereitet, sie sahen unfassbar krass aus, ja, sie waren in einer absolut heftigen Kondition. Ja. Also das war schon cool. Und dann kommen wir gleich zu meinem Nachtrag, denn ich habe ja immer gesagt, das müsste irgendwer machen. Mhm. Und ich bitte dich jetzt darum, Olli, guck dir das Video nicht an, denn ich habe so ein paar Videos, die ich dir ganz gerne in einem Livestream, einfach auch um deine Reaktion mit zu erleben, gerne zeigen möchte.
Ja, das aber können wir am Mittwoch machen.
Ja, das können wir gerne am Mittwoch machen, aber ich werde dir jetzt erstmal kurz sagen, es wird so etwas Ähnliches, also nee, ähnlich kann man nicht mal sagen, es wird eine peinliche kleine Variation von Logan Paul versus KSI. Und das ist so weird, weil der eine ist auch weiß und der andere schwarz. Das wird immer, also es ist einfach alles perfekt. Auch in Deutschland geben.
Oh.
Nämlich Leon Mascher.
Was?
Gegen? Ja, Leon Mascher boxt gegen einen, was ist das? Ich glaube, das ist ein Bodybuilder oder so. Mhm. Und das passiert wohl am 6. Januar. Also das gucken wir auf jeden Fall.
Hab ich gar nicht
das sollten wir auf jeden Fall live schauen. Und allein die haben auch so eine Prelims quasi aufgenommen, ne, wo sie so sich gegenüberstehen und sich böse angucken und sie vorher so ein Interview haben und das wirkt so scheiße gestellt. Oh, und du guckst dir das bitte nicht an. Ich will das unbedingt mit dir zusammenschauen. Ich will dir dabei ins Gesicht gucken, wie du darauf reagierst. Das wird absolut fantastisch. Ich schwör's dir.
Ich freue mich drauf. Ich bin ein großer Fan vom Boxsport.
Ja, dazu sollten wir uns noch, also unbedingt mit ein paar anderen Sachen beschäftigen, aber das alles im nächsten Jahr, weil ich glaube, YouTube geht gerade, was die Scheißigkeit angeht, erreichen wir 2019 neue Level, Alter. Nochmal ein richtig gutes neues Level. Wir haben da einige Leute, über die wir auf jeden Fall mal schnacken sollten und das gerne auch live im Livestream.
Ja,
das bauen wir ja eh aus.
Das wollen wir eh so ein bisschen verstärkter machen.
Ah, das wird gut.
Ja, man könnte fast sagen, YouTube geht mit dem Kopf durch die Decke.
Durch die Decke finde ich halt sehr gut. Ja, so ist das.
Flo, ich weiß nicht, hast du noch was auf dem Kasten? Oder,
ich habe nichts auf dem Kasten, okay, ich habe nichts auf dem Herzen.
Dann habe ich eine Frage. Ja. Hast du Vorsätze fürs neue Jahr?
Oh je, Mini. Ja, habe ich aber tatsächlich. Ich würde mich gerne also ich muss gucken, wie wir es machen. Wir haben ja auch ein paar Ideen, aber ich würde es gerne auch im privaten Sektor wieder hinkriegen. Ich muss unbedingt wieder ein bisschen fitter werden. Ich muss unbedingt wieder meinem Körper die Chance geben, ein bisschen gesünder auch zu werden, weil das ist gerade bei mir echt, das ist bei mir so hinten runtergefallen die letzten 7, 8 Monate oder so. Das ist echt ganz schlimm.
Ich habe das gesamte Jahr keinen Sport gemacht. Ich bin so lapsch geworden, habe ultra zugelegt. Das ist echt nicht gut und ich bin froh, dass ich dieses Jahr habe kein Blut abnehmen lassen, weil ich wüsste, wie meine Werte aussehen, nämlich jenseits von beschissen.
Ich habe mich da wirklich kaputt gemacht, also ich hatte super Rückenschmerzen, ganz heftige Probleme, ich war bei der Physiotherapie beim Orthopäden, ich bin richtig kaputt gegangen jetzt über dieses Jahr, nur noch gesessen, aufgrund der Kinder und aufgrund der vielen Arbeit eigentlich nichts gemacht und nächstes Jahr habe ich mir ganz fest vorgenommen, muss ich da echt wieder ein bisschen an mich denken, an meinen Körper denken, ich fange wieder an zu kämpfen und mit dem Sport das zu verbinden und
wir könnten ja die Stelle gleich als Gelegenheit nutzen, den Leuten, die Leute einzuweihen, denn wir haben uns gedacht, wir verbinden
Das ist ja noch nicht.
Wir verbinden das mit was Angenehmen. Ja, ne, ich würde jetzt einfach mal eine kleine Ankündigung machen. Wir verbinden das, was wir gerne machen wollen, ne, also so wie wir YouTube und Twitch eigentlich nutzen wollen, ist ja, wir machen Dinge, die uns Spaß machen und unterhalten euch dabei und ihr könnt daran teilhaben.
Genau, und nehmen die Leute eben mit.
Und auch das wollen wir jetzt in diesem Bereich machen. Wir haben uns gesagt, wenn wir keine Zeit finden, in unserer Freizeit Sport zu machen, dann machen wir das jetzt eben hauptberuflich. beziehungsweise hauptberuflich ist vielleicht ein bisschen weit. aber wir starten eine Aktion, wir nennen sie Dr. Fit. Und werden anfangen im Livestream und auch sonst euch so ein bisschen mitzunehmen, wie wir Sport machen, wie wir versuchen, fit zu werden.
Exakt.
Innerhalb des kommenden Jahres versuchen wir tatsächlich ja, also wir werden zum Arzt gehen, wir werden uns schön einmal durchchecken lassen.
Mal ja, auf wir werden uns ein bisschen darauf konzentrieren, auch in den Livestreams und auf meinem Channel einfach ein bisschen, wir werden uns ein bisschen darauf konzentrieren, was kann man eigentlich auch an der Ernährungsschraube drehen.
Plus, genau, das wird alles Thema.
Und das weiß noch nicht mal Olli, weil ich ihm das erst sagen will, beziehungsweise weil ich ihm ins Gesicht gucken will, wenn er nämlich sagt, du bist bescheuert, machen wir es anders. Copy and Taste wird beim Grundgedanken Copy and Taste auf jeden Fall bleiben, wird sich aber auch nochmal ändern. Ah, das wird super, Alter. Ich habe tierisch Bock aufs nächste Jahr.
Ja, ich bin gespannt. Die Push-Subs werden wahrscheinlich zurückkehren. In irgendeiner Form, wenn wir Sport machen, mit Sicherheit auch das Dr. Freud Radio, das haben viele vermisst. Also das wird in irgendeiner Form und Weise Liegestütz für Subs, das wird zurückkommen. Da wissen wir nur noch nicht ganz genau, wie wir das machen. Da sind wir gerade noch so ein bisschen am Ausplanen. Damit wird es auf jeden Fall aber 2019 losgehen, dass wir sagen, unser Vorsatz für 2019 ist es, gesund zu bleiben.
Genau, zu werden wieder.
Ja, nachdem wir uns 2018 ziemlich kaputt gemacht haben und sehr viel mit Negativität auch umgeben haben, aufgrund verschiedenster Tatsachen, wollen wir uns davon 2019 einmal komplett frei machen und schauen, dass wir uns eine gesunde Basis schaffen, an der wir und auch vor allem ihr Spaß habt.
So ist das. Und falls ihr Tipps dafür uns habt, dann definitiv immer dran denken, ne? Unser Reddit. Oder uns einfach schreiben unter dem Hashtag Sprechstunde oder dem Hashtag Rundumschlag oder beidem oder auf Soundcloud kommentieren.
Ja, ihr könnt uns gerne mal schreiben, was eure Vorsätze fürs neue Jahr sind. Und was mich am ehesten noch interessieren würde, eure Meinung zu dem ganzen Thema, zu YouTube, vor allem Dr. Freud und auch dem LeFloid-Channel. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, was könnten wir in eurer Meinung nach besser machen? Was können wir anders machen? Was würdet ihr euch von uns wünschen für 2019, natürlich unter dem Gesichtspunkt der Dinge, die wir euch hier genannt haben, ne? Also ein Wunsch wie macht bitte alles so, wie ihr es vor 2 Jahren gemacht habt, wird sehr unrealistisch nur sein. aber teilt uns das bitte mit. Also mich würde das wirklich des Todes brennend interessieren, wie ihr dazu steht, was ihr euch von uns wünschen würdet, was ihr von unseren Ideen haltet. Ja, dann können wir uns da ein bisschen auf Reddit und Twitter unterhalten.
Exaktamente, würde ich mich auch sehr freuen. Und dann an dieser Stelle würde ich sagen, Halleluja.
Ja, wir haben ganz schön überzogen heute.
Frohes Neues.
Ja, rutscht gut rein, Leute.
So ist es,
rutscht gut rein. Böllert bitte nicht so viel.
Böllert euch nicht die Hände weg, alles andere ist mir egal.
Also ich sag mal so, ist ja gerade ein großes Diskussionsthema. Ne?
Lass uns das für nach Silvester aufheben.
Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich mach das Fass nicht auf, ich würde nur sagen, denkt bitte an die ganzen Wildtiere, wenn ihr irgendwo in der Nähe von einem Waldgebiet seid oder so, böllert bitte nicht da so viel rum. Es gibt wirklich viele Vögel und Eichhörnchen, die deswegen krepieren und das ist nicht mal ein Spaß. Als zweiter Vorsitzender vom Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg e.V. weiß ich, wovon ich spreche. Die Wildtiervereine haben so viel zu tun um Silvester. Nehmt ein bisschen Rücksicht, das wäre ganz wunderbar.
So ist das wohl. Alles klar. Wir freuen uns schon auf die erste Sprechstunde und den ersten Rundumschlag im nächsten Jahr. Und bis dahin, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich sag's jetzt einfach mal. Macht's nicht gut, macht's besser, rutscht gut rein. Sprengt nicht eure Pfoten weg.
Ja, bitte.
Ärgert die Eichhörnchen nicht.
Ja, bitte.
Und bis dahin.
Tschüss.
Ich wollte gerade sagen, ich habe gehofft, du sagst tschüss. Macht's gut.
Tschüss.
Haut rein, ciao.
Tschüss.